Willkommen, willkommen, wie immer zum Kontextur-Podcast. Und ihr hört es vielleicht schon, wenn ihr diese Spur jetzt hört. Sie klingt etwas anders als sonst. Wir machen nämlich heute eine kleine Live-Aufnahme. Das ist der Live-Effekt. Es ist gut, dann habe ich noch ein bisschen länger, die Intro zu sprechen. Wir sind heute in Zürich. Ihr hört vielleicht auch etwas das Publikum. Liebes Publikum, macht euch mal hörbar. Mini kleiner Applaus fürs Publikum. Sehr gut. Schön, dass ihr alle mit uns da seid. In der Front Row ist noch Platz frei. Also alle, die gerade noch da hinten stehen, ihr könnt auch sehr gerne noch einen Tacken weiter zu uns nach vorne kommen. Oder falls ihr nicht auf dem Stühlchen Hocker sitzen wollt, sind da auch noch Plätze frei. So, ihr Lieben, wir sprechen heute über die Architekturlehre. Das Thema haben wir nicht das erste Mal am Schirm, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber wir dachten, es ist Zeit, das nochmal und vielleicht auch ausführlicher und in einem sehr spezifischen Kontext, und zwar dem Schweizer Kontext, zu tun. Und deswegen haben wir heute entsprechend ein Panel zusammengestellt, das möglichst viele Aspekte der diversen Ausbildungslandschaft in der Schweiz auch abbildet. Das war gar nicht so einfach. Wir haben lange hin und her überlegt, wer könnte hier jetzt welche Rolle einnehmen und wie machen wir das, dass es überhaupt gut klappt. Deswegen haben wir auch ein paar Leute ins Publikum noch eingeladen und haben uns auch dazu entschlossen, die Leute, die da sind, auch aktiv einzubeziehen. Also kurzer Hinweis auch ans Publikum. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, euch auch zu melden, wenn ihr gerne was sagen wollt. In der Schweiz braucht es immer so ein bisschen Aktivierung, also gegebenenfalls kann es auch sein, dass das Mikrofon einfach zu euch wandert, als Vorwarnung. Genau, so viel jetzt von mir. Das war nur eine kurze Intro zum Drumherum und damit würde ich schon auch einmal kurz zu Katharina geben.
Hallo, ich bin auch da. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben lange jetzt in der Vorbereitung gesteckt und es war, wie Angelika gesagt hat, gar nicht so einfach, diesen Abend hier zu ermöglichen. Aber wir können das vor allem auch tun, weil uns wie immer ganz viele Leute unterstützt haben. Also wir danken natürlich Stefan Wilser und Team für den tollen Ort hier. Wir danken Laura, Johanna und Ale für die ganze Vorbereitung, für das tolle Buffet. Ihr könnt da auch während der Aufnahme immer mal hin schnabulieren, euch was nehmen. Es gibt Drinks. Und wir danken auch Hey Bild, die uns ein bisschen unterstützt haben hier bei dem Abend. Und ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin gestern hier 2 Uhr nachts angekommen auf dem Weg aus Braunschweig, wo ich einen intensiven Lehrtag hatte. Also wir sind in verschiedenen Ebenen mit der Lehre beschäftigt und jetzt auch wieder im Diskurs.
Ich bin aktuell ja nicht mehr mit der Lehre beschäftigt, in Anführungszeichen, beziehungsweise nur noch ab und an als Gast unterwegs. Und trotzdem hat mich das Thema oder lässt mich das Thema nicht los, will ich sagen. Wir haben so ein bisschen das Motiv des Wendepunkts gewählt für den heutigen Tag. Also ob das der Wendepunkt der AI ist, die gerade sehr stark überall Einzug hält, oder vielleicht auch die Zeitenwende, die im politischen Kontext sehr stark diskutiert wird. Und wollten aus dieser Wendepunkt- oder Verschiebungslogik oder diesem Moment, das viele Leute auch gerade ja spüren in unterschiedlichen Kontexten in ihrem Leben, so ein bisschen darüber sprechen, was heißt das eigentlich für die Lehre und in welche Richtung laufen wir eigentlich. Ne? Und man hat so das Gefühl, wenn man vielleicht auch im Mittelbau an der ETH unterwegs ist, das gab sehr viele progressive Entwicklungen in der letzten Zeit. Geht das jetzt so weiter? War das gut? Was halten wir überhaupt davon und wo geht es jetzt dahin? Zumindest das ist auch eine Perspektive, die ich ja länger begleitet habe und begleiten durfte an der ETH aus dem Mittelbau heraus. Und das war so ein bisschen der Aufschlagpunkt. Und den wollen wir nutzen, dieses Wendepunktmoment, um heute so ein bisschen in diese Debatte einzusteigen. Und den Einstieg machen wir mit 2 Impulsen. Und für den ersten Impuls möchte ich auch gleich direkt übergeben an Andrea De Platzes. Andrea, das Wort gehört dir.
Guten Abend. Zum Vorwort. Meine Ausführungen entstammen selbstverfassten Handnotizen ohne Zutun von AI. Es ist mir wichtig, nicht vollständig oder fachlich perfekt zu wirken, sondern authentisch da zu sein. Zum Thema von heute Abend. Hier soll also die ideale Architekturschule verhandelt werden und somit die Frage nach der idealen Architekturstudentin oder dem idealen Architekturlehrer. Eine erste These. Es gehört zu einer gesunden Fakultät, dass sie sich ständig hinterfragt und Verbesserungen anstrebt im Bewusstsein, dass Ideale nicht zu erreichende Zielsetzungen sind, aber Orientierung setzen. Was wollen wir? Klasse oder Masse? Es gehört zu meiner Grunderfahrung am Departement Architektur, dass ich das Problem der großen Zahl von Studierenden auf keine irgendwie versuchte Weise zu lösen imstand war. Als ich mein Dilemma bei Gelegenheit in einer Vorstehersitzung dem Schweizer Nobelpreisträger Richard Robert Ernst klagte, war seine lakonische Antwort: Weißt du, Gauss ist ein Naturgesetz. Es gibt supergute Nobelpreisträger und es gibt schlechte Nobelpreisträger und dazwischen das große Feld der Nobelpreisträger. Es gehört zum Eigensinn der Gausschen Glocke, dass der Bauch immer größer ist als Kopf und Schwanz. Vom Schwanz wissen wir, dass Eidechsen ihn bei Gefahr als überschüssigen Ballast abwerfen. Vom Kopf erwarten wir kluge und überraschende Schlüsse, Unerhörtes und Unerwartetes, mit anderem Begriff das Neue oder in der geläufigen Terminologie Innovation. Das, was die Disziplin bewegt oder bewegen soll. Und was ist mit dem Bauch? Da gibt es vom legendären Dolph Schnebli, den die meisten unter Ihnen gar nicht mehr kennen, den guten Rat, erteilt in einer Diplomnotenkonferenz. Es gehe darum, aus anständigen ArchitekturInnen, ArchitektInnen, kultivierte Menschen zu machen, die der Sache der Architektur ohne Ressentiment wohlgesonnen gegenüberstehen. Also in dubio pro reo, denn man treffe in der Praxis, jetzt aber in vertauschten Rollen, immer auf diejenigen, denen man das, worum es wirklich ging, nicht habe beibringen können. Zweite These. Es fände eine Wende in der Lehre statt. Trend oder Revolution oder Transformation? Fragezeichen. Zuerst einmal ist das ein Streit um des Kaisers Bart. Der Blick in die Zukunft war immer und bleibt ergebnisoffen, also blind. Nur der Blick zurück erlaubt konkrete Vergleiche und erst von daher Projektionen und Hypothesen in die Zukunft aus dem Fundus, den wir Erfahrung nennen. Erfahrungen sind, was im komparativen Rückblick uns selber direkt betrifft, persönliche Erlebnisse, auf die wir direkt zugreifen können, oder Berichte aus erster Hand, die an uns gerichtet sind. Was uns nicht persönlich betrifft, heißt Geschichte. Sie ist nur mittelbar aufrufbar und verfügbar und erfordert einen Akt des Sich-Aufraffens. Man muss sie kennen, um Nutzen daraus zu ziehen. Die Geschichte ist erst Lehrmeisterin, wenn sie mit einem konkreten Mandat beauftragt worden ist. Dritte These, wir nähern uns dem Untersuchungsgegenstand der idealen Architekturschule und stellen fest, dass je genauer wir in ihr Programm eindringen wollen, desto weniger ihre Inhalte im Ganzen zu fassen kriegen. Wir treffen hier auf ein Phänomen, einen deutschen Hang zur genauen Festlegung a priori als möglichst umfassende Antwort auf das Ungewisse der Zukunft mittels Auslotung von Szenarien oder Festsetzung von Regularien. Das unbedingte Verlangen nach detaillierter Präzision ist Ausdruck einer Misstrauenskultur, die aus Schaden klug geworden sei. Ich gehe davon aus, dass ich über den Tisch gezogen wurde, deshalb schließe ich alle denkbaren Probleme von vornherein aus. versus ein lateinisches laissez-faire, das indifferent auf sich zukommen lässt, um in der Improvisation zu agieren. Improvisation ist der Aufbruch in die Freiheit von Regelwerken, die als Voraussetzung dazu erst einmal notwendig waren und es implizit dann bleiben. Der Mensch ist ein spielendes Tier. Das Motto hierzu lautet, es wird schon gut kommen. Gehen wir davon aus, dass wir alle es gut meinen. Aber im gegenteiligen Fall ist gut gemeint das Gegenteil von gut. Wir nennen das Restrisiko. Der sich hier bemerkbar machende Positivismus zeigt einen Hang zum Desinteresse, ein Laissez-faire für den enttäuschten Fall. Wie ist mit diesen widersprüchlichen Kulturen umzugehen? Kurze Formel: Der Unterschied zwischen Gift und Medizin ist die Dosierung. Vierte These: Architektur ist hochgradig eine dialektische Disziplin, die im offenen Prozessen, sprich mit unsauberen Gleichungen rechnet und Zielkonflikte verfolgt. Wer das genauer festhalten will, wird sich unweigerlich in einem Labyrinth verlieren. Peter Sloterdijk schreibt im ästhetischen Imperativ zum Design als Simulation von Souveränität. Ich zitiere auszugsweise. Der moderne Könner kann immer weniger, immer besser. Die Kompetenzmasse der experimentell mobilisierten Welt im Ganzen wächst exponentiell im Verhältnis zu den Lernfortschritten der einzelnen Könnensträger. Je mehr Kompetenz der Einzelne erwirbt, umso gewisser ist der Mitspieler in einem Gesamtspiel, neben dem sein Kompetenzradius, so groß er sein mag, nichtig erscheinen muss. Genau mit der dramatischen Entfaltung dieser Verlegenheit findet das Prinzip Design seinen Ort im System. Denn Design ist, von einem kompetenzökologischen Ansatz her gesehen, nichts anderes als die gekonnte Abwicklung des Nicht-Gekonnten. Es sichert die Kompetenzgrenzen der Einzelnen, indem es dem Subjekt Verfahren und Gesten an die Hand gibt, im Ozean seiner Inkompetenz als Könner zu navigieren. Insofern darf man Design als Souveränitätssimulation definieren. Design ist, wenn man trotzdem kann. Fünfte These, eine Frage: Kernkompetenz oder Toolkompetenz? Beides natürlich, die schnelle Antwort. Doch bei genauer Betrachtung versteckt sich hierin eine Fragenkaskade, die es in sich hat. Generalist oder Spezialist? Generalistin oder Spezialistin? Der Generalist steht für die Explizitmachung im Projekt, der Spezialist für Emergenzen im Partikularen. Und schon folgt die nächste Eskalation. Autor, Autorin oder Dienstleister, Dienstleisterin? Allzu gerne werden hier in gleicher Reihenfolge die Zusatztitel Autokrat versus Demokrat vergeben. Der Autor als Diktator des Projekts, der Dienstleister als verständnisvoller Mitspieler im partizipativen Gesellschaftsspiel. Sechste These: Was sind denn die aktuellen Debatten? Kenneth Frampton liefert uns dazu in seinem Buch Studien zur Kultur des Tektonischen das anschauliche Modell von drei konvergierenden Vektoren, aus deren Zusammenspiel sich die Architektur in ihrem disziplinären Kern stets entwickle: Typologie, Topologie und Tektonik. Die drei großen Fragenkomplexe sind im Feld der Typologie die Stadt der Zukunft als ein Ort mit Lebensqualität, Wohnen in dichter Gesellschaft. Im Feld der Topologie, Klimaarchitektur, Planen und Bauen in Kreisläufen, unterlegt durch die Brundtland-Formel von Nachhaltigkeit. Equity, Ecology, Economy. und in der Tektonik. Der technologische Entwicklungskonzept, Industrialisierung, Digitalisierung, AI. Nehmen wir das letzte Beispiel. Es lohnt sich der genaue Blick in seine Abgründe. Der Motor hinter allen diesen Technologieschüben war und blieb stets in letzter Instanz die Steigerung von Effizienz. Aufwandverkürzung in der Planung plus Beschleunigung in der Produktion gleich Kostensenkung. Ein einfaches ökonomisches Regelwerk. Die Vorteile dieser Technologien, deren Nutzen uns täglich veranschaulicht und angepriesen werden, sind nur zu haben im Stress aus resultierenden Zeitverkürzungen, unter deren Druck wir unausweichlich gesetzt und genötigt werden. Das muss uns bewusst sein. Was sind Begleiteffekte und Nebenwirkungen? Die Frage der Stunde lautet, wie kann aus der scheinbar unumgehbaren Not eine Tugend gemacht werden? Erstens, die Auseinandersetzung mit dem Problem ist zwingend. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Zweitens, Wissen ist Macht. Es geht um die Abklärung von Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. Und drittens, Konklusion und Strategien. Das architektonische Piano soll möglichst breit bespielbar bleiben. Was heißt das für die Entwurfsausbildung? Hierzu zwei Szenarien oder Denkspiele. In einer idealen Welt entsteht gute Architektur, wenn gute Bauherren mit guten Architekten zusammenarbeiten. In der Hand guter und kritischer Architektinnen kann AI nützliche Tools und Hilfestellungen für durchdachte Projekte anbieten. In der realen Welt muss gute Architektur durchgesetzt werden. Wer die Kontrolle über die Prozesse hat, diktiert das Geschäft. Professionelle Bauherren und private Investoren verfolgen Partikularinteressen, zuvorderst Kostenkontrolle, nicht selten Kostenreduktion. Die Zitrone muss nämlich ausgepresst werden. Hier wird sich die Forderung nach mehr Effizienz dank AI massiv bemerkbar machen in Termin- und Kostendruck. Big Brother Bauherr wird sich um deine Details kümmern. Mittelmäßige oder sagen wir pragmatische Architekten lernen schnell, dass Entwerfen eine Dienstleistung ist, bei der das erstbeste Resultat dank AI auch schon das letzte ist. Time is money, auch hier. Schließlich müssen Löhne bezahlt werden. Gute Architektinnen werden kluge Strategien entwickeln müssen, um unter dem Radar durchfliegen zu lernen. Dem muss in einer aktualisierten Entwurfsausbildung an unserer idealen Architekturschule Rechnung getragen werden. Was also verhandeln wir? Ist Architektur eine Spitzendisziplin für eine professionelle Elite? Oder geht es darum, eine Vielfalt von Berufsoptionen anzubieten, damit jede und jeder versorgt ist und der Staat seine Steuerzahler und eine tiefe Arbeitslosenquote hat? Sollen wir entwerfen nach Betty Bossi oder geht es um Nouvelle Cuisine? Wobei hier Nouvelle Cuisine die neugierige Kombination ungewohnter Geschmäcker heißen könnte, nicht den maßlos horrenden Aufwand für sublimste Effekte an Geschmacksknospen. Ist Mittelmaß das Maß der Architekturausbildung? Ist Gauss tatsächlich ein Naturgesetz, das in alle menschlichen Tätigkeitsfelder hineinwirkt? Passe ich das Können den Erwartungen an oder fördere und provoziere ich das gekonnte Nicht-Können auf sein Höchstmaß? Und warum wäre eine Schule des guten Mittelmaßes dann an der Hochschule anzusiedeln? Es wäre klar, ohne Bezüge in die Praxis und aus der Praxis wäre die ideale Architekturschule lediglich eine eigensinnige Institution, Selbstzweck ohne Relevanz, lach pour lach. Ich habe an zahlreichen Orten auf der Welt Fakultäten solcher Unart kennengelernt, die sich an einem pseudowissenschaftlichen Anspruch erschöpfen. Siebte These, das architektonische Projekt. Wir sind uns hoffentlich einig, dass das architektonische Projekt im Zentrum des Entwurfs und des schulischen Trainings steht. Das architektonische Projekt leistet als Entwurfsflugsimulator, was es dann im Ernstfall der Praxis sein muss. Pièce de résistance, Fallbeispiel von exemplarischem Charakter und exzellenter Qualität. Dass dies auch von namhaften Professoren im Diplom am DEARCH angezweifelt wird, steht auf einem anderen Blatt. Meine Erfahrung mit Diplomstudierenden, zum Beispiel: ohne Raumprogramm kann ich nicht entwerfen. Hier kündigt sich der Funktionalist und devote Auftragnehmer schon an. Ohne Situation oder Kontext kann ich nicht entwerfen. Hier wird Anpassung und Reaktion zum Primat. Ohne Rückgriff auf Referenzen kann ich nicht entwerfen. Hier wird Denkfaulheit explizit. Oder Entwurf als linearer Prozess: Situation, Volumetrie, Raumprogramm einpassen und wenn es sein muss, noch ein bisschen Konstruktion, Fassadenschnitt und ein Strukturplan. Hier herrscht lähmende, automatisierte Routine. Dem halte ich nochmals die Position der Architektenautorin und des Architektenautors entgegen, die von jedem Punkt aus mit dem Projekt starten können. So viel für den Moment.
Ganz herzlichen Dank und einen kleinen Applaus. Ich hoffe, ich habe euch alle die Thesen gemerkt, dass ihr euch nachher noch darauf beziehen könnt, wenn wir dazu sprechen. Und mit diesem Vorgeschmack möchte ich jetzt in einen zweiten kurzen Impuls gehen. Anna, komm mal nach vorne. Wir rahmen natürlich diese Debatte aus unterschiedlichen Perspektiven, das habe ich vorher schon gesagt. Und diese Debatte oder dieses Thema hat eigentlich begonnen bei einem Mittagessen mit dem Tibor Ioannelli, der auch da ist. Wir haben debattiert oder haben uns unterhalten über Themen, die gerade irgendwie so im Raum schweben. Und dann ging es eben auch um die Architekturlehre. Deswegen freue ich mich auch ganz explizit, dass du heute da bist. Und Anna studiert auch gerade bei dir, glaube ich, macht einen Kurs. Und deswegen freut mich das auch sehr, dass du dich gemeldet hast, Anna. Du hast auch einen ganz interessanten Werdegang hinter dir. Ich komme mal so ein Stück zurück zu dir. Du hast angefangen in Deutschland zu studieren an der TU Braunschweig und bist dann in die Schweiz gegangen, um zu arbeiten und studierst jetzt weiter hier in der Schweiz. Und damit möchte ich dir quasi gleich einmal eine Frage überreichen, und zwar: wenn du jetzt dir das alles angehört hast und auch vielleicht, ne, dich beschäftigt hast mit dem Thema, das wir in den Raum gestellt haben, was heißt denn eigentlich Architekturlehre oder gerade zu studieren für dich im Heute? Wie blickst du auf die Architekturlehre?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Genau, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was Architekturstudieren in der heutigen Zeit bedeutet, dann habe ich ein anderes Gefühl dazu. Weil man hat nicht mehr diese Ausbildung, wo man rein das Gebäude entwirft, sondern ich habe das Gefühl, man muss verschiedene Positionen, also auch anders wahrnehmen. Man ist nicht mehr rein auf den Gebäudeentwurf fokussiert, sondern man hat auch Themen wie die Klimakrise, die auf einen zukommt. Man hat auch Themen wie Politik, die sich verändert, die sich sehr schnell verändert und auch eben gravierende Auswirkungen mit sich bringt. Und ich glaube, aufgrund dessen hat man eben eine andere Art von Architektur, die man eben auch bedenken darf.
Ja. Kannst du vielleicht zwei, drei Aspekte konkret rausgreifen? Was heißt es für dich? Bildet sich das schon ab in der Lehre oder sind das eher Themen, wo du das Gefühl hast, die sind nicht so präsent, wie du dir das eigentlich wünschen würdest? Also ist das ein Druck, den du von außen spürst oder ein Druck, den du quasi schon auch in der Hochschule wahrnimmst? Also hast du auch das Gefühl, das ist super stark vertreten und auch eine Überforderung teils in den Dingen, die du im Studium siehst und hörst und lernst?
Ich glaube, das ist recht durchwachsen oder durchmixt, je nachdem, welchem Studium man eben auch arbeitet sozusagen. Ich habe schon den Eindruck, dass jedem Akteur oder jeder Akteurin in dem Studio zum Beispiel bewusst ist, dass es gewisse Themen gibt, die einfach relevant sind und auch immer relevanter werden. Und aktuell zum Beispiel bin ich in einem Studio, da befassen wir uns mit dem Thema Reuse. Das heißt, wir haben ein Bestandsgebäude und haben verschiedene Bauteilkataloge, die uns zur Verfügung stehen, anhand derer wir uns eben bedienen dürfen und diese Bauteile eben zusammenfügen, um einen neuen Entwurf darauf zu reagieren. Und ich glaube, das sind schon Themen, die auf jeden Fall relevant sind und jedem ist eben dieses Thema auch bewusst. Aber es ist noch nicht so angekommen in der Lehre, dass ich eine Sicherheit verspüre, wenn ich sage, ich gehe in den späteren Beruf und bin mir dessen bewusst, sondern ich glaube, man bleibt trotzdem in der Lehre weiterhin auch aktiv und muss sich selber das Wissen aneignen.
Jetzt hast du quasi ja parallel auch schon gearbeitet und weißt auch, wie es quasi in der Praxis aussieht. Wie blickst du denn darauf? Also man hört, oder das ist vielleicht eine sehr deutsche Perspektive, aber wir sehen gerade am deutschen Arbeitsmarkt, es ist sehr viel Druck drauf, Leute, die was suchen, kriegen vielleicht auch gar nichts. Wie fühlst du dich denn vorbereitet auf den Arbeitsmarkt?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt auch einige Bekannte, die jetzt gerade den Abschluss in Deutschland gemacht haben. Es ist eben nicht so einfach, wie du auch gerade schon erwähnt hattest, sich dort auch was aufzubauen und erstmal Fuß zu fassen. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man bereits in der Lehre und während des Studiums die Möglichkeit hat oder sich auch die Möglichkeit nimmt, zu arbeiten. Mir persönlich hilft es ungemein, dass man einfach diesen Theoriebaustein gekoppelt an die Praxis auch hat, weil dann hat man immer den Rückschluss, dass man sagt, wenn ich eine Frage habe, man kann jederzeit ins Büro gehen und hat die Möglichkeit, dort jemanden anzusprechen. Gleichzeitig auch andersherum in der Lehre selber, in der Universität, wo man die Möglichkeit hat, sich mit Kommilitonen und Kommilitonen auszutauschen, wie man vielleicht auch später sich die Zukunft vorstellt. Und dass es eben noch sehr unterschiedlich auch sein kann. Der eine hat vielleicht Interesse, sich zu spezialisieren, jemand anderes möchte vielleicht sehr konkret schon in die Einrichtung gehen und ich glaube, genau das macht diesen Diskurs auch sehr interessant.
Und abschließend, was wirst du nach dem Studium?
Ja, ich hoffe, ich werde eine Architektin, gerne auch hier in der Schweiz, ich fühle mich ja sehr wohl und ich glaube, hier bin ich ganz gut aufgehoben.
Danke für den kurzen Impuls und die Intervention. Kleiner Applaus auch für dich. Anna bleibt mit im Gespräch, also auch an alle, die hier so sitzen. Wenn ihr Lust habt, ich sage es jetzt nochmal, bevor wir direkt ins Panel einsteigen, meldet euch gerne. Ihr könnt mir entweder kurz zuwinken oder wie auch immer, ihr meldet euch, ich sehe euch. So. Jetzt hatten wir zwei super tolle Einstiegsimpulse und haben ganz unterschiedliche Gedanken schon im Kopf und wir bekommen noch mehr Gedanken, weil wir haben noch mehr Gäste am Panel. Und damit ihr einmal wisst, wer so vor euch sitzt, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Wie immer machen wir die Vorstellungsrunde natürlich nicht mit Bio-Vorlesen, sondern ihr erzählt einmal kurz selbst, wer ihr seid und was ihr so macht. Und damit würde ich auch gleich dir, Christina, die erste Frage zuwerfen. Wer bist du und was machst du und wie blickst du auf das Thema Lehre?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christina Möhring. Ich komme aus Berlin tatsächlich. Ich habe in Karlsruhe ganz behütet angefangen, Architektur zu studieren, bin dann zum Master nach Berlin, eine große Uni, wo alles plötzlich ganz anders war und andere Themen verhandelt wurden. Habe da dann auch relativ schnell angefangen, selbstständig zu arbeiten, Büro Fahrland gegründet und ja, nach langen Jahren Städtebauen entwerfen, unterrichtet in Cottbus, was so eine Stunde von Berlin Richtung Osten liegt, bin ich ja letzten Sommer an die ETH gekommen und da unterrichte ich das erste Jahr im Studio Foundations, ein ganz neues Format jetzt gegründet und freue mich da Teil dessen zu sein und ja, dieses Programm im Kollektiv neu lernen zu dürfen. Das ist super spannend.
Ja, danke, dass du heute da bist und so ein bisschen Mittelbau-Einblicke mitbringst und vielleicht auch nochmal so eine Perspektive, wie es auch Deutschland und Schweiz aus der Lehrperspektive vielleicht unterschiedlich. Dann gehen wir weiter zur nächsten Person im Panel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Michael. Wer bist du und was machst du und wie blickst du auf das Lehrthema?
Ja, guten Abend und auch meinerseits besten Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Michael Roth, ich bin Architekt. Ich habe meinen beruflichen Werdegang begonnen mit einer Lehre als Zeichner, Hopa-Zeichner hier in der Schweiz. Habe danach an der HTL, hieß das damals, studiert bei Michael Alder. Habe diplomiert, mich hat das dann ins Ausland gezogen. Ich bin 1996 nach Berlin, habe dort bei Hans Kollhoff gearbeitet, war natürlich eine aufregende Zeit in Berlin, aber auch bei Hans. Hatte da natürlich auch wichtige Einblicke auch in seine Lehre oder damals an der ETH. Wurde in dieser Zeit auch Vater, habe geheiratet. Wir sind dann aus familiären Gründen in die Schweiz gezogen und ich arbeite jetzt hier seit 25 Jahren bei Diener und Diener Architekten. Hatte natürlich auch über Roger wieder ganz andere Einblicke oder in andere Aspekte der Lehre an der ETH. Aber sozusagen immer aus einer Perspektive der Zusammenarbeit in der Praxis. Ich engagiere mich seit 8 Jahren in Berufsverbänden, seit eben 8 Jahren für den BSA in der Ortsgruppe Basel und seit einem Jahr im Vorstand vom ESJA. Und bin dort zusammen mit Harry Guger letztes Jahr, so, wir sind die beiden neuen Architekten im Vorstand. Und als solcher bin ich heute auch eingeladen worden, um auch diese, vor allem diese Perspektive der Berufsverbände hier einnehmen zu können.
Vielleicht noch als Kontext und auch so ein bisschen als Hintergrundwissen, das ist nämlich ganz interessant und fliegt oft so ein bisschen unterm Radar. Ne? Der ESJA und auch in Deutschland die Kammer haben Mitbestimmungsrecht oder auf jeden Fall beteiligen sich sehr stark beim Thema Curriculum und auch beim Thema, was ist eigentlich, was heißt der Beruf oder beziehungsweise wie ist quasi auch das Profil geschärft. Und beim ESJA gibt es ja auch gerade wieder Debatten darum, was heißt eigentlich das Profil Architekt und Architektin, was ganz spannend ist. Bin ich auch gespannt, was du später vielleicht noch an Einblicken dazu gibst. Schön, dass du da bist. Danke dir. Und wir gehen weiter zu Thorsten. Hi Thorsten. Wer bist du, was machst du und wie blickst du auf die Lehre?
Also ich bin Thorsten Lange. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin seit weniger als einem Jahr Leiter des Instituts für Architektur an der Hochschule Luzern. Das ist sozusagen der institutionelle Hut, den ich trage. Und ja, da ist natürlich mein Blick auf die Lehre ganz stark eben geprägt durch vielleicht dann eben auch diese institutionellen Rahmenbedingungen und in gewisser Hinsicht natürlich eben auch die Anforderungen, die einerseits in der Institution, aber eben auch von außen an die Hochschule herangetragen werden. Diese Fragen, wo geht die Architekturausbildung hin, beschäftigen uns natürlich sehr, sehr intensiv. Und zugleich unterrichte ich aber an der HSLU seit etwas mehr als 4 Jahren Kulturgeschichte der gebauten Umwelt. Und diese andere Brille des Historikers, die hilft mir dann oft, vielleicht so ein bisschen dieser Dringlichkeit, dem gewissen Aktionismus, der mit vielen dieser Veränderungen auch verbunden ist, so ein Stück weit zu widerstehen, vielleicht auch dann meine distanzierte Position einzunehmen. Ich fand das sehr sympathisch, was du gesagt hast, Andrea. Einerseits dieses körperbasierte Erfahrungswissen und andererseits aber eben die Geschichte, die gewissermaßen so einen Auftrag braucht. Oder ich spreche dann immer irgendwie so von der Vergegenwärtigung des Vergangenen oder es braucht sozusagen aus der Gegenwart heraus eine Motivation, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die zu aktivieren. Und mir geht das natürlich ganz oft so, oder? Dass ich, wenn ich mich eben mit diesen Fragen konfrontiert sehe, dann irgendwie ja auch frage, ja, also eben, wie lässt sich das in so einer längeren Perspektive auch betrachten? Und ja, wie lässt sich da vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit oder eine gewisse Ruhe dann auch in diese Dringlichkeit hineintragen, die da eben von außen und auch von innen, mit der wir da konfrontiert sind.
Wir kennen uns ja hauptsächlich, würde ich sagen, über die Parity Group an der ETH, also aus dem Mittelbaukontext, wo man ja auch schön gesehen hat, dass schon auch durchaus aus der Kraft der Uni heraus Wandel entstehen kann. Also es ist auch eine spannende Perspektive. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zu sprechen, was eigentlich auch so universitätsintern vorangetrieben werden kann und was für einen Mehrwert das hat, wenn Studierende und Mittelbau auch kritisch zu den Dingen oder auf die Dinge blicken, die an der Hochschule vor sich gehen. Ja, danke, dass du da bist. Und damit würde ich weitergehen nochmal zu Andrea und dir auch nochmal dieselbe Frage mitgeben. Wir haben uns tatsächlich auch das erste Mal näher kennengelernt, ja, als die Curriculumsreform an der ETH lief. Und ich dachte, wir müssten dich auf jeden Fall fragen, weil du einfach auch so eine lange Lehrerfahrung hast. Also vielleicht magst du auch noch einmal kurz sagen, wie du auf die Lehre blickst und wer du bist und was du machst.
Gut, also ich bin zuerst in dem Kontext Architekt, habe mein Büro, da bin ich gerne, arbeite gerne. Sind interessante Sachen, die mich beschäftigen. Und eigentlich an die ETH kam ich, ohne dass ich es wollte. Ich habe nie daran gedacht. Und dann irgendwann kam irgendwer, den ich kenne, der gesagt hat, du musst dich bewerben. Okay. Und dann habe ich mich halt beworben. Oder? Und bin dann 28 Jahre geblieben. Und habe vieles von dem, was ich jetzt in Kurzfassung so dargelegt habe, natürlich als erlebt als ein Problem, das mich wirklich beschäftigt, und das hat zu tun, jetzt vielleicht ein Departement Architektur speziell, es ist ein Riesenbetrieb. Es ist ein Tanker, wo wir eigentlich Guerillaboote haben müssten, um das ein bisschen in aktuellen Kontext zu persiflieren. Wir wollen eigentlich reagieren auf vieles, was uns heute beschäftigt. Das war ein sehr guter Hinweis. Ich bin auch überzeugt, ich sehe das, die Studenten beschäftigen sich mit Fragen, zu denen sie provoziert werden, die es bei uns gar nicht gab. Weil wir hatten den Vorzug, dass wir über solche Probleme gar noch nicht nachdenken mussten. Vorzug oder die Freiheit, es nicht zu müssen. Dass das heute der Fall ist, ist wichtig. Ich glaube, man muss nur schärfen, die Tatsache, dass zwei Seelen jeweils in einem drinstecken. Das eine ist der interessierte Weltbürger, wenn man so will, der sich mit allem Möglichen beschäftigen will und soll und Meinung dazu entwickeln soll. Und dann das zweite wäre die professionelle Seele, dass wir wollen ja, dass Architekten aus der Fakultät kommen und nicht irgendwie Pseudo-Psychologen oder Pseudo-Soziologen oder Pseudo-Ökologen und so weiter. Denn dafür gäbe es wiederum Disziplinen, die das sehr professionell machen. Und das, glaube ich, ist der wichtige Punkt. Wie schaffen wir diesen Transfer vom Weltbürgerinteresse in ein spezifisch professionelles Können, wo dieses Anliegen dann tatsächlich auch konkret in dem, was Architekten und Architekten leisten können, nämlich letztlich sich mit Projekten zu beschäftigen, dort einfließen kann. Nach 28 Jahren habe ich jetzt den ich kann mir jetzt den Wunsch erfüllen oder habe mir ihn jetzt erfüllt, indem ich zusammen mit anderen, eine kleine Gruppe von Architekten in Spanien, in Pamplona, eine kleine ideale Architekturschule gegründet habe, wo wir ausbilden werden, in kleinen Ateliers 10 Studierende pro Atelier mit Gästen, die wir einladen, wo die Studenten an Projekten arbeiten und wenn die Projekte gut sind, von der Qualität her, dann werden sie gebaut. Das ist eine Form, die es uns erlaubt, bis eigentlich zur Umsetzung hin in der ganzen architektonischen Praxis aufzubauen und zu trainieren.
Ich habe mir vorhin notiert, als du gesprochen hast, die Frage, so können wir die Lehre steuern, sollen wir das überhaupt? Ne? Ist das ein gutes Vorhaben, so zu steuern? Oder das war ja auch so ein bisschen die Frage, die wir so implizit hatten, so wohin laufen wir, wohin geht's gerade? Und das vorher auch sehr stark von den Kompetenzen gesprochen. Stefan Kurat sitzt hier so links neben mir. Du formulierst ja auch immer wieder den oder öfter mal die Setzung, dass wir als Architektinnen und Architekten gar nicht so genau beschreiben können, was eigentlich unsere Kompetenz ist. Wie blickt ihr auf dieses Thema der Kompetenzen? Verändert sich da etwas oder muss sich da etwas verändern? Und ist das etwas, was an den Hochschulen aktiv debattiert wird? Das würde ich an Thorsten gerne geben.
Ja. Ja, also durchaus. Ich denke schon, dass sich da was verändert und ich denke auch, dass sich an den Hochschulen bezüglich sozusagen dieser Frage der Kompetenzen und wie können wir sozusagen kompetenzorientiert ausbilden etwas tut. Also generell, glaube ich, ist das natürlich wie auch so ein Paradigmenwechsel innerhalb der Lehre und daneben auch der Bildungswissenschaften, oder dass man viel stärker vom Wissen sozusagen auf Kompetenzen, also auf handlungsorientiertes Wissen setzt, oder, und versucht eben Kompetenzen zu vermitteln. Das ist mal generell, glaube ich, das eine. Und das andere ist aber eben, also was sind denn dann diese Kompetenzen, oder? Ihr habt das Ja, auch schon formuliert diese Frage, was ist vielleicht der Kern der Architekturausbildung? Du hast es auch aufgeworfen, die Frage, oder? Was steht da im Zentrum? Du hast vom architektonischen Projekt gesprochen. In der Vergangenheit hätten vielleicht andere Personen auch behauptet, dass das Bauen im Zentrum der Architektur steht, wobei das vielleicht eben auch ja eher so eine Art Mythos statt gelebte Realität ist, denn Architekten bauen ja selten selbst, sondern eben entwickeln Projekte. Architektur hat viel natürlich auch mit ja letzten Endes der Rationalisierung von einem handwerklich geprägten Wissen zu tun, der Formalisierung dieses Wissens und so weiter. Letztlich vielleicht dann auch, wenn man es aus so einer Perspektive, aus der Brille der politischen Ökonomie betrachten wollen würde, auch die Kontrolle von Arbeitskraft und so weiter auf der Baustelle. Aber eben ohne da jetzt zu fest einzusteigen, die Frage vielleicht auch nach der Produktion von kulturellen Mehrwerten, eben der Architekt als jemand, der dann eben für den Auftraggeber eine Vision entwickelt, die es sich lohnt umzusetzen. Es wird ja Geld investiert in Architektur und das muss sich letzten Endes eben auch eben übersetzen, ja, in materielle Werte, aber eben vielleicht auch kulturelle Mehrwerte. Eben so Leute wie Douglas Spencer und so weiter beschäftigen sich ja intensiv mit solchen Fragen. Aber eben, ich glaube, man muss das gar nicht so rein negativ sehen, oder diese kulturelle Kompetenz oder eben diese Kompetenz der Schaffung kultureller Mehrwerte, das kann man durchaus auch affirmativ betrachten, denke ich. Also eben, es geht da natürlich um Fragen der Kontinuität, vielleicht auch der Herstellung von Identifikation mit Bauten, eben das Anknüpfen an die Geschichte, an Traditionen. Aber ich denke, viel grundlegender steht natürlich bei Architekturausbildung immer im Mittelpunkt irgendwie ein gewisses räumlich-strategisches Denken, irgendwie eben eine gewisse räumliche Intelligenz. Projektkoordination ist sicher ganz wichtig, aber eben auch die visuelle Kommunikation, oder? Also ich glaube, das sind so Kernkompetenzen, über die Architektinnen und Architekten einfach verfügen. Ja? Es geht ja darum, eben Ideen in Bilder zu übersetzen, eine Bildsprache zu entwickeln, Techniken der Repräsentation und Vermittlung zu entwickeln. Und ja, ich denke, viele dieser Kompetenzen führen letzten Endes eben auch zu so einer gewissen Adaptionsfähigkeit, zu einem Anpassungsvermögen, haben eine gewisse Übertragbarkeit auch aus der Architektur in andere Berufsfelder hinein. Harriet Harris spricht ja auch so ein bisschen davon, dass man eben, selbst wenn man jetzt keine Berufskarriere in der Architektur durchführt, mit diesem Studium durchaus auch eben qualifiziert ist für vielleicht andere Tätigkeitsfelder, oder? Und das finde ich noch interessant.
Ja, vielen Dank, Angelika. Ich würde gerne noch mal kurz in unseren inneren Dialog gehen, warum wir vielleicht auch dieses Thema so gesetzt haben. Ich glaube, unsere Generation, ich zum Beispiel in Weimar, wurde noch nach dem Ideal der Autorenschaft ausgebildet und viele mit mir. Und ich glaube, dann haben wir aber einfach gemerkt, wenn wir keine Eltern haben, die Architekturbüros haben, dann fehlt sozusagen die aufnehmende Gesellschaft für unsere Kompetenzen. Und ich würde sagen, die letzten 10 Jahre waren eigentlich gefühlt diskursiv geprägt von großer Einigkeit. Wir müssen progressiv werden, wir müssen die Nachhaltigkeit mit inkorporieren. Wir machen alles anders, wir müssen zum Prozess, weg zum Werk, vom Werk, wir müssen über die Verhältnisse reden. Und aber seit so einer gewissen Zeit, manche beschreiben es auch als Vibe-Shift, als Zeitenwende, gibt es Gegenbewegungen. Manche Leute haben das Gefühl, und auch vielleicht man selber, wenn man in der Lehre ist, dass diese Erzählungen teilweise schal geworden sind. Wenn die Studierenden nämlich vor einem sitzen und sagen, ja, das Projekt ist wegen der Nachhaltigkeit so und so und man sieht gar keinen also man merkt, okay, es fehlen plötzlich die Operationen, die wirklich das einordnen, sondern es ist so zum Bullshit-Bingo verkommen. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen mal reden. Es gibt ja auch, wir haben ja immer gesagt, es gibt ja eine Publikation von Peter Merkley, der beschreibt ja die Situation in den 70er Jahren, als die Soziologen und Soziologinnen sozusagen die Architekturlehre, er schreibt es, übernommen haben. Er meinte, wir können gar nicht mehr über Architektur reden. Ähnliches nehme ich jetzt wahr. Zum Beispiel, wir haben gerade das Motto der nächsten Architekturbiennale ist bekannt gegeben worden, was heißt Do Architecture. Also deswegen, man spürt, es gibt eine Pendelbewegung, die eventuell zurückreicht. Und das ist ja auch, also wir gucken ja aus Deutschland immer mit großen Augen an die ETH. Wir haben natürlich alle Architektur konstruieren von Ihnen mehrfach im Schrank. Und wir haben ja immer gehört, an der ETH hat sich was verändert. Wir haben vor 2 Jahren mit Annette Spiro geredet und jetzt sind hier andere Seiten aufgezogen. Und das finden nicht alle Leute gut, und das hören wir auch. Und darüber würde ich gerne, das würde ich auch nochmal so zur Sprache bringen.
Vielleicht noch eine Ergänzung, bevor ich zu Christina spiele, die vielleicht dann nochmal ein bisschen was Insights aus dem ersten Jahr erzählen kann, aus dem Studio Foundations. Der zweite Punkt, der anschließt an das, was du gesagt hast, Katharina, ist aus meiner Perspektive auch der Arbeitsmarkt. Das habe ich vorher schon so leicht angeschnitten, der quasi gar nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so viel Raum bietet, um quasi diese Kompetenz in Anführungszeichen, die quasi so verkauft worden ist, als das ist jetzt der Selling-Faktor der nächsten Generation, der das gar nicht mehr so aufnimmt, weil vielleicht eben auch diese Klimathemen runterfallen. So, also so eine Art von Reibung zwischen, was sich die Branche eigentlich wünscht und was gerade politisch eigentlich wieder als Agenda nach vorne geschoben wird.
Genau, es ist nämlich alles der aufnehmende Markt. Also mich als Autorenarchitekt zu positionieren, bringt auch gar nichts, weil sich immer weniger Leute selbstständig machen können. Das heißt, ich kann eigentlich meine Autorenschaft im Angestelltenverhältnis vielleicht gar nicht auf die Matte bringen. Und deswegen ist man sozusagen davon zurückgetreten. Ja.
So, mit diesem Frame, Christina, was macht ihr mit den Erstjährigen in eurem Studio im Neuen an der ETH? Wie geht ihr mit den Herausforderungen um?
Ja, super spannende Themen, die wir ja versuchen genau anzugreifen von ganz verschiedenen Seiten. Ich glaube, so vorab komme ich natürlich aus einer Welt des prekären, auseinanderfallenden Berliner Hochschulkosmoses. Und da war es natürlich schon so, dass da aus wirklich nur noch Spardiktaten man versucht hatte, das Beste herauszuholen. Das muss man auch sagen. Also was bedeutet dieses Vorhandensein von Ressourcen für die Lehre und für genau diese Themen und wen können wir dann auch mitnehmen? Ich finde das super spannend und auch gerade so mit diesem Blick an die ETH zu kommen, wo es natürlich für mich dann auch erstmal war, so, ja, das ist, ich habe da nicht studiert, aber es war für mich auch immer so ein Sehnsuchtsort aufgrund dieser ganzen Persönlichkeiten, die man kannte, und ich habe dann auch in Basel gearbeitet und irgendwie fand ich es total spannend, dann auch nochmal wirklich in die Architekturlehre zu gehen, das erste Jahr, und von Grund auf eben das nochmal neu zu denken. Und ich denke, dieser Zeitpunkt, den wir jetzt haben, ist super spannend, auch aus Sicht der Lehrenden, wie können wir das vermitteln. Und ich hatte so Einblick in verschiedene Kurse und hatte schon das Gefühl, auch Studierende verlangen irgendwie was anderes von uns und andere Themen und andere Entwurfsaufgaben und diese Floskel der Nachhaltigkeit und das Bauen mit dem Bestandes eben auch wirklich ganz aktiv in die Lehre zu bringen. Und dennoch ist es gerade für uns im ersten Jahr super wichtig, diese Haltungsfragen zu denken und immer noch Architektur zu lehren. Und wie können wir die zu mündigen Architektinnen bringen, ohne dass es nur noch darum geht, irgendwelche Reuse-Teile zusammenzubauen. Weil ich denke, es kommt erstmal ganz viel vorher und ganz viel Denken und kritisches Denken, bevor man mit diesen Übungen starten kann. Und dieser Ansatz des Studio Foundations ist eben diese Integration, dass eigentlich alles gleichzeitig passiert, dass wir eigentlich ein Professorinnenkollektiv haben von 8 Professoren, weggehen wollen von dieser einen Person oder von dieser Autorenschaft, sondern eher im Kollektiv lehren auf verschiedensten Ebenen. Wir sind auch 20 Atelierleitende im Mittelbau, und das ist ein wirklich, also extrem tolles Team und ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, die aber in ihrer Vielfältigkeit das ausmachen und quasi 20 Ateliers leiten. Und das muss man eben sagen, diese Ressourcen, die dafür aufgewendet werden, sind enorm zu allem, was ich vorher erlebt habe in der Lehre. Das ist etwas, was man sich leisten muss. Da wurde auch viel drum gekämpft. Und wir bringen das natürlich dann auch nochmal rein. Also es ist auch von allen von uns nochmal ein extremer Aufwand, alles mitzulehren, weil diese ganzen Themen, gerade im ersten Jahr, wenn wir Tragkonstruktion, Konstruktion, Landschaft, Geschichte, Theorie der Architektur vermitteln, das natürlich ein sehr großes Feld ist, was die erstmal total überfordert und von uns koordiniert und orchestriert werden muss, aber erstmal sehr guter Anspruch ist, finde ich.
Ich finde das interessant, dass du das nochmal, also diese Überforderung ansprichst. Wie gehen denn die Studierenden damit um? Weil an der ETH haben wir ja die Situation, dass eine sehr große Anzahl von Studierenden im ersten Jahr aufgenommen wird. Es gibt ja auch, so meine ich, keiner, wenn man einen Schweizer Abschluss hat, Schweizer Abitur, nicht unbedingt Eignungsprüfungen, wie wir es in Deutschland kennen. Und das heißt, es fangen ungefähr 300 an und die beenden aber nicht das Jahr. Und dann ist ja das Thema der Überforderung, kann man ja als positiv oder auch als überfordernd lesen. Wie sind da eure?
Ja, ich komme auch eigentlich aus einer Haltung, auch von meinem alten Professor, der immer meinte, das ist was total positiv, die konstante leichte Überforderung, die bringt irgendwie erstmal so den Geist ins Arbeiten. Und trotzdem merkt man natürlich, dass es auch seine Grenzen hat, oder? Dass die irgendwann auch zu uns kommen und sagen, ja, jetzt irgendwie, es ist alles zu viel. Und trotzdem merkt man, dass durch dieses, dass es schon auch gewertschätzt wird und vor allem, dass alle Disziplinen da ihr Bestes geben und mit sehr viel auch wieder Ressourcen Helpdesk schaffen und mitarbeiten, diese Themen in den Entwurf auch einzubringen. Die werden eben nicht mehr gesondert in Prüfungen, die irgendwie für sich dann stattfinden, unterrichtet, sondern alles fließt in den Entwurf und ins Projekt, was jetzt auch alles natürlich noch sich einspielen muss, aber was irgendwie vom Grundgedanken von den Studierenden auch sehr positiv aufgenommen wird, dazu führt, dass eigentlich ja überall Projekte entstehen, die wirklich einen guten Ansatz haben und eben nicht referenziell sind. Und das ist irgendwie super spannend. Und was ich persönlich noch wichtig finde, wir hatten auch viele Studierende in Cottbus, aber viel, viel mehr pro Mittelbau, pro Assistierenden, dass man plötzlich die Möglichkeit hat, wirklich jedem so weit zu helfen, ein Projekt zu schaffen. Und wir haben diese Masse an Studierenden, wir haben 360, haben jetzt, glaube ich, ungefähr angefangen. Und da gibt es viele, die dann irgendwo auf dem Weg sagen, das ist nicht meins, aber wir mussten eigentlich, sage ich mal, wenig aussieben, aussortieren. Das ist eher sowas, was über ein eigenes Verständnis passiert ist, was natürlich dann auch der Optimalfall sein sollte. Aber es ist eigentlich ein enormer Kraft auf allen Ebenen. Und ich finde es eben schön, was du auch angesprochen hast, dass wenn man eben auch nicht aus einem Architektinnenhaushalt kommt, wenn man das vielleicht auch familiär da total nicht vorgeprägt ist, schaffen kann und vielleicht auch diese Entwicklung zu sehen, die die machen in diesem ersten Jahr, plötzlich sich so Dinge verändern in dem ganzen Denken und das eben nichts zu tun hat mit dem familiären Background, mit der eigenen Vernetztheit der Eltern etc., dann finde ich das eigentlich einen sehr großen Erfolg, weil wir schauen dann auch immer drauf, ja, auch wenn Leute nicht vor Ort sein können, woran liegt das, haben die vielleicht noch andere Jobs und so. Und ich finde, das ist auch ein Teil, der oft untergeht, dass wir sagen, okay, wir brauchen einfach, haben wir die Elite, die wir ausbilden, ist es die Spitze oder ist es die breite Masse oder schaffen wir es vielleicht wirklich sehr viele erstmal dahin zu heben, die einfach Lust drauf haben oder die Leidenschaft bringen, weil ich glaube, einfacher wird der Job nicht mehr auch in Zukunft. Und die fragen mich auch immer ganz süß, wie ist es denn und wie ist das, wie arbeitet man dann jetzt? Ist es immer noch so stressig? Machen wir immer noch Nachtschichten? Und man muss dann sagen, so, ja, kommt drauf an, was ihr dann, wie ihr arbeiten wollt. Ne? Und oft leider ja. Aber wenn ihr das wollt und wenn ihr die Leidenschaft für den Beruf habt, dann ist das ja das Beste, wenn man die Leute wirklich rausfindet, ohne so eine Klasse, irgendwie, die man erstmal nur weiter verwaltet. Ja.
Andrea, du wolltest darauf reagieren?
Ja, ich glaube, du sprichst etwas wahnsinnig Gutes an. Nämlich meine Feststellung so in der Diskussion jeweils, man versucht ja das Beste zu machen, oder? Mit den Planungen, mit den Projekten, mit den Aufgabenstellungen. Eigentlich ist die Bemühung im Grundsatz gut, oft gut gemeint und fängt sich dann selber sehr oft in einer Art mechanistischen Herangehensweise. Etwas, was man quasi als didaktisches Konzept bezeichnen kann und man es dann abwickelt oder versucht umzusetzen. Und ich glaube, man vergisst einfach etwas ganz Simples. Ich glaube, die Studenten, wenn sie begreifen, dass sie selber ihr Projekt inspirieren müssen und können, und ohne geht's nicht. Also es ist nicht nur, sie selber sollen inspiriert sein durch, ich weiß nicht, gegenseitige Ermutigung und Motivation und so weiter. Mit Regelwerken und so weiter bringst du das nicht hin, das ist eh klar. Und sobald diese Inspiration da ist, geht's auch nicht mehr darum, irgendwelche Ideologien gegeneinander auszuspielen, sondern es ist Stoff, der ist hochinteressant und liegt da sozusagen wie in der Küche parat Und es ist der Zugriff der, mit welchen Zutaten möchte ich kochen. Ich verstehe auch den Autor so, also nicht als eine tyrannische Figur, sondern eine Person von höchstmöglicher Freiheit, so ins Projekt einzusteigen, wie ich mir das zum Beispiel von einem Autor, einem Schriftsteller, der ein Buch schreibt, vorstelle. Von dem wir wissen, dass niemand sich dort an irgendwelche Regeln halten würde, wie man Bücher schreibt. Oder? Und ich glaube, diese Freiheit zu vermitteln, zu sagen, es geht nicht um Knechtschaft, es geht nicht um Wahrheiten und Ideologien, sondern es gibt ein Spektrum von Möglichkeiten und die gilt es klug zu durchdenken und mit denen zu arbeiten. Und dieses Mal ist es so, und wir tun Bauteile ansetzen und schauen, was bei, und ein anderes Mal ist es etwas anderes. Also es geht nicht um eine Festlegung von strikten, drum auch, darum habe ich das etwas vorsichtig formuliert, das deutsche Präzisionsdenken gegenüber dem lateinischen Laissez-faire. Da irgendwo die Spielräume nicht zu verschließen, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber die Studenten müssen eigentlich ihre Arbeit inspirieren, ohne geht es nicht. Ihr könnt, kurzer Satz noch und dann höre ich auf, es gibt diese berühmte Brundtland-Formel, die kennt ihr, oder? Seit 67 formuliert, in der Nachhaltigkeit geht es um das Zusammenspiel von Ökologie, Equity, also Ecology, Equity and Economy. Und wenn man das macht, merkt man, das geht gar nicht, stimmt ja nicht. Das ist wie eine Art Rechenzauberei, die nicht funktioniert. Da kommt nichts dabei Schlaues heraus, außer Kompromisse. Wenn ich das nicht ergänze mit einem vierten E, und ich würde dann sagen, Ästhetik wäre wichtig, dann wird nie was draus. Ich habe gelernt in meinem Leben, was ich nicht gerne habe, was ich nicht gerne mache oder wofür ich nicht gerne sorge, das wird nie nachhaltig. Einfach, das ist nicht möglich. Wofür wir uns nicht interessieren, nicht kümmern, wird das Problem sein. Ich glaube, da setzt irgendwo die Frage des Autorenseins an, in der Abgrenzung zu der knechtischen Dienstleistung, die irgendwann mit hohem Druck plötzlich aus der Praxis eine völlig neue Situation
Also ich höre, wenn ich euch beiden zuhöre, höre ich schon so ein bisschen auch dasselbe. Ne? So, wie bringt man so Verantwortung bei auch? Also wie bekommen die Studierenden auch ein Gefühl dafür, was sie selbst für eine Verantwortung als Planerinnen und Planer tragen? Ich würde da...
Das klingt sehr ernst.
Ich bin ja eine Deutsche, ne? Also ich würde es gerne noch aber zu Michael spielen.
Ja, aber ganz kurz noch, so weit denken die Studierenden natürlich im Kontext der extrem hierarchischen Universität gar nicht, sondern der Kontext ist erstmal, sag mir, was soll ich tun, damit ich eine 1 bekomme?
Ich will gerne die Frage schon zu dir spielen. Wie empfindest du das? Ne? Weil du kriegst ja das quasi auch mit. Oder ne, du hast gesagt, 25 Jahre, wie lange bist du schon bei Dina? Eine Zeit. Du hast auch Generationen an jungen Studierenden oder Absolventinnen erlebt, die zu euch ins Büro gekommen sind. Und du hast ja vorher auch gesagt, dass du quasi als Zeichner ausgebildet bist. Wie blickst du denn auf diese junge Generation, die jetzt gerade rauskommt? Hat sich das verändert in den letzten Jahrzehnten?
Ja, das hat sich definitiv verändert. Grundsätzlich, ich erlebe Praktikantinnen, die bei uns in ihren Studien die ersten Berufserfahrungen sammeln. Das ist weit positiv, muss ich sagen, über die Jahre. Oder? Also wir machen damit wirklich sehr gute Erfahrungen. Also ja, wir können uns jetzt nicht beklagen, oder dass die nichts können oder nicht gerüstet sind, irgendwo mitzuarbeiten, produktiv auch mitzuarbeiten in der Praxis. Und ich erlebe natürlich auch im Rekrutieren jetzt seit auch schon mehr als 15 Jahren bin ich bei uns auch verantwortlich fürs Personal, also das Rekrutieren junger Talente. Und auch dort erleben wir, dass das Rüstzeug grundsätzlich vorhanden ist, einerseits, oder? Andererseits, dass man natürlich schon weitgehend die Grundbegriffe wie wie das funktioniert oder wie das Wettbewerbswesen funktioniert, wie Prozesse ablaufen, auch die wirtschaftliche Dimension, in der wir uns bewegen, oder? Wie das funktioniert, das merken wir schon, oder? Da gibt es eigentlich keinen Begriff, oder? Also da gibt es eine große Naivität, oder? Und das ist auch okay, das eignet man sich auch an, oder? Also ich meine, man lernt im Beruf, on the job, das sage ich natürlich jetzt auch aus meiner eigenen Biografie, lernt man natürlich unglaublich viel, oder? Und weiter und permanent und um da vielleicht auch die Brücke zu schlagen, oder? Also da kommen jetzt zum Beispiel eben auch, kommt ein Berufsverband wie dem SIA natürlich eine große Bedeutung zu. Nicht zuletzt auch dort mit eigenen Bildungsangeboten oder gerade auf dem Feld, wenn man sich dann mal selbstständig macht, wie führt man überhaupt ein Büro? Oder? Also man hat ja da keine Grundbegriffe mitbekommen, in der Regel, oder wenn man das nicht bewusst gesucht hat. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, in diesem Bildungskontext den etwas, also ich würde das gerne jetzt noch etwas öffnen, oder nicht nur auf die akademische Bildungsschiene an den technischen Hochschulen und Universitäten bezogen, oder sondern wirklich auch gerade in unserem nationalen Kontext aufs duale Bildungssystem bezogen und auch auf das lebenslange Lernen bezogen und die ganzen Bildungsangebote, die es da ja in großer Zahl gibt oder die einem das ja auch erlauben, sich ständig weiterzubilden.
Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Gerade auch bei den Hochschulen ist das ja auch für die Hochschule oft ein wichtiger Punkt, überhaupt diese Sachen nochmal anzubieten. Ich würde damit aber auch gerne einmal den Ball, und wir sind mehr geworden, alle, die gerne in die erste Reihe kommen mögen, es gibt noch freie Stühle, in die Zuhörerinnenschaft werfen. Wenn ihr das jetzt alles so hört, na, wir haben das jetzt schon einmal so ein bisschen aufgefächert, was gerade so die Themen und Fragestellungen sind. Wie blickt ihr auf dieses Thema? Gibt es jemanden, der was dazu sagen möchte? Sehr gut. Eins und zwei. Laura, hast du ein Mikrofon? Perfekt. Laura hat das Mikrofon. Okay. Nee, dann hat Katharina das Mikrofon.
Genau. Hi. Ich würde eigentlich ganz von mir aus. Hallo, ich bin Leon. Ich habe in Stuttgart studiert und bin jetzt zum Arbeiten in Zürich. Ich werde aber in Stuttgart wieder weiter studieren. Und ich habe mich mein ganzes Studium eigentlich schon mit dem Thema der Lehre beschäftigt und irgendwie von Anfang an die großen Nachhaltigkeitskämpfe mitgefochten und mit den ProfessorInnen, die jetzt auch langsam in Rente sind, einmal durchdiskutiert und die großen Fragen von, was können wir uns leisten, was ist überhaupt noch angemessen, was sind die Aufgaben, die wir lehren sollen, und immer diese große Frage, für welches Berufsbild bilden wir überhaupt aus und was wird meine Generation oder was ja auch viele schon, die jetzt schon längst ihr Studium abgeschlossen haben, was wird sie eigentlich in der Praxis erwarten? Und dann war eigentlich immer, zumindest in Stuttgart, auch die große Diskussion von, es gibt diesen, bei uns hieß das Königsweg, von man gewinnt einen Wettbewerb und kann daraus ein Büro gründen, wobei alle, die mal in Deutschland gearbeitet haben, wissen, dass das schon längst nicht mehr der Fall ist und dass nur, weil man etwas gewinnt, man noch lange nichts gründen kann. Ja, und diese große Frage von, wir bilden Entwerfer aus, die dann sich adaptieren können, die alles können, und was jetzt ja auch oft auch in dieser Diskussion hochgehalten wurde, war dieses Thema der Freiheit und dass die Freiheit so ein wichtiges Gut ist, auch in der Lehre. Und ich, also Keller Easterling hat mal gesagt, Verpflichtungen sind wichtiger als Freiheit und auch stärker. Und ich glaube, dass sehen ganz viele auch gerade, die in den Berufseinstieg gehen, dass eben diese Verpflichtungen tatsächlich viel stärker als die Freiheit sind und wir im Studium ganz oft eben nicht lernen, diese Freiheit noch wieder abzutreten und einfach nur gesagt bekommen, ja, das werdet ihr dann später in der Praxis sehen, dass das alles wieder ganz anders ist und dass viele Nachhaltigkeitsthemen auch erst an die Unis gekommen sind, nachdem die ProfessorInnen das in ihren eigenen Büros mal gesehen haben, oh, das geht ja, man kann ja mit Lehm bauen, man kann ja auch nicht nur Betondecken bauen. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist diese Frage von, kann eine Architekturlehre auch nicht eigentlich eher dieses Verhandeln von Verpflichtungen viel stärker in Fokus nehmen, als immer nur dieses, Ideal der Freiheit, was also zum einen irgendwie philosophisch ein bisschen langweilig ist und zum anderen uns auch nicht so richtig voranbringt, weil es irgendwie sehr elitär ist und dann eben auch nur für die gilt, die das Haus der Schwiegereltern umbauen können und sich dadurch dann die erste Archicad-Lizenz leisten können.
Danke für den schönen Impuls. Wir sammeln. Es haben sich noch Stefan gemeldet und Vera. Stefan, ich gebe dir jetzt einfach ein Mikro.
Ja, Name ist Stefan Kurath. Ich komme von der ZHAW, bin da am Departement Architektur. Da wurde gerade etwas sehr Wichtiges gesagt. Diese Freiheit, empirisch gesehen, ist das ja ein Hoax. Also das ist eine Selbsterklärung von etwas, was gar nicht da ist. Das Selbstverständnis der Architektinnen, und das hat auch mit den 60er Jahren Ungers, Rossi, Autonomie der Architektur, zumindest das Missverständnis, das dann die Epigonen hervorgebracht haben, dass Architektur durch Autorenschaft völlig frei und unabhängig von allen Belangen ist. Und das stimmt zum großen Teil, zu sagen wir mal 50%. Tatsächlich ist ja das Fantastische der Architektur, wir haben ein rund 2000 Jahre verschriftlichtes Wissen über gutes und richtiges Bauen, das ist hervorragend, haben wenige Disziplinen und wir haben ein Handwerk, das Entwerfen zur Entwicklung von Ideen, also Imagination von Zukünften, die da besser sein sollen, auf Bezug zu diesem Wissen. Und in meinem Leben, ich bin so ausgebildet worden, Architekturgeschichte ist ja meistens so, auf der ersten Seite kommt das große Genie mit Haussmann in Paris und am nächsten Tag ist Paris umgebaut und all das dazwischen ist nicht. Und Benevola schreibt dann von dieser großen Figur, die da macht seines Willens und wenn man will, kann man. Oder es wird heute, Meckler erzählt das heute noch so, wenn man will, kann man alles machen. Und das stimmt eben nicht, weil wenn man nach draußen schaut, das Gebaute hat ja in der Regel wenig mit Architektur zu tun. Also es ist kein Synonym. Und ich denke, es muss uns gelingen, Architektur wieder ins Bauen zu bringen. Und das ist die Frage, warum das nicht mehr gelingt, ist, weil die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit für diese Architekturthemen fehlen. Also wir haben da natürlich so einen internen Diskurs, dass wir nicht mehr verstanden werden. Entsprechend weiß auch niemand mehr, was das soll. Dieses, was sie nicht schön finden, soll schön sein. Und dieser Diskurs ist eigentlich unerheblich und irrelevant. Das führt dazu, dass Architekturen nicht mehr ernst und nicht mehr wahrgenommen werden. Und das hat damit zu tun, dass wir vergessen haben, dass wir eben nicht frei sind, das heißt empirisch gesehen sind wir von einem Zeitgeist eingebunden und es heißt dann aber nicht, dass wir nachhaltig bauen oder digital bauen oder weiß nicht was machen sollen, aber das sind die Themen, die die Gesellschaft interessiert, aber Architektur kann da problemlos fantastisch anschließen. Weil, und das ist das Grundverständnis dann von Architektur, ich bin gerade fertig, ich weiß, du schaust schon, ich spreche zu lange. das Handwerk der Architektur ist ja das fantastische, unterschiedlichste, sich auch widersprechende Interessen in etwas Räumliches zu übersetzen. Und das impliziert natürlich, dass man ein Raumwissen haben muss. Die 2000 Jahre Architektur, Städtebaugeschichte ist enorm wichtig. Das ist die Basis. Wir müssen die Fähigkeit der Imagination haben, da sind wir eben noch immer bei den alten Lehren. Aber um diese Ideen und das Architekturwissen in die Welt zu bringen, brauchen wir gesellschaftliche Anschlussfähigkeit. Das heißt, wir brauchen Allianzen aufzubilden, die eben diese Ideen tragen. Und das kann man empirisch bei überall guten gebauten Beispielen anschauen. Ich habe das an der Therme Zumthor in Pfalz aufgezeigt. Das war nicht das Genie Zumthor, der da morgen eine Skizze gemacht hat und am Abend war es gebaut, sondern es waren lange Prozesse mit unterschiedlichen Akteuren. Dann kommt eben auch die multiple Autorenschaft ganz normal und ohne großes Tamtam rein, das ist auch kein Problem, das schmälert die Leistung des Architekten nicht, deswegen hat er trotzdem einen Pritzker-Preis bekommen, aber er hat eben auf den Stein ist er eingegangen, ist auf das, die Unternehmen eingegangen, er ist auf die Bedingungen der Topographie und so weiter eingegangen, hat aber aus diesen unterschiedlichsten, sich auch widersprechenden Interessen etwas Hervorragendes gemacht. Und das muss unterrichtet werden. Also Ideen der Architektur, die sind enorm viel wert, die Bedeutung der Architektur ist enorm, aber wenn es nicht gelingt, das in die Welt zu bringen, weil die Gesellschaft nicht versteht, was wir tun, haben wir ein Problem. Entsprechend muss diese Lehre auch diese gesellschaftlichen Anschlussfähigkeiten herzustellen wissen. Und das ist der Teil, der fehlt.
Und dann haben wir noch eine Stimme, bevor wir zurück ins Panel gehen.
Ja, hallo, mein Name ist Vera. Ich bin Vera. Vera Kaps, ich arbeite an der ETH Zürich und bin verantwortlich für die Lehrentwicklung des Departements. Eine Stelle, die es auch nicht an jeder Schule gibt. Und ich brenne für Lehrentwicklung, für Lehre. Deswegen finde ich es super toll, dass sie dieses Panel heute Abend macht. Und ich möchte eigentlich nur einen Aspekt mit einbringen, und zwar die Verbindung eigentlich von Architekturlehre und Berufsbild im Feld von, dass wir hier ganz viele Menschen Architektur unterrichten, aber eigentlich das Unterrichten nie Teil unserer Lehrkultur ist. Wir tun das alle, wir kommen da irgendwie rein, aber haben eigentlich gar keinen Hintergrund. Und es gibt so diese Hypothese, wenn ich gut entwerfen kann, dann kann ich auch gut unterrichten. Das würde ich widerlegen wollen. Das ist nicht in jedem Fall so. Bei vielen trifft das zu und bei vielen trifft das auch einfach nicht zu. Und ich selbst habe lange Studio unterrichtet, also Entwurf unterrichtet, und ich war am Anfang zu großen Teilen total überfordert davon, ne, weil ich gar nicht so richtig wusste, wie ich das jetzt mache, auch wenn ich entwerfen konnte, auch wenn ich selbst Architektur studiert habe. Und das ist was ich finde, was wir unbedingt in unsere Schulen einbringen müssen. Und ich bin ganz froh, dass ich das auf unterschiedlichen Ebenen machen durfte. Einmal durch den Mittelbau. Martina hat das auch erlebt, in Form von Weiterbildung für unseren Mittelbau. Und neu jetzt aber auch für unsere Studierenden. Ich glaube, das muss ins Curriculum. Studierende müssen die Möglichkeit bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, wie unterrichtet werden kann, damit sie auch später unterrichten können, als ein Berufsbild, ja, was für uns ganz häufig ist. Und ich finde es ganz wichtig, das zu tun, einerseits historisch zu schauen, wo kommen wir eigentlich her, wie ist Architekturpädagogik entstanden, wie ist das eigentlich aus einem Ausbildungsmodell überhaupt in die Akademie gekommen, und dann aber auch methodisch, didaktisch, was gibt es überhaupt für Methoden. Das ist ja auch alles keine Hexerei, und viel passiert dort und auch heute noch. Es sind nicht nur alte Methoden. Und das Dritte finde ich jetzt ja auch immer, das wird ja ganz deutlich in der Diskussion, dass Architekturlehre auch immer eine Haltungsfrage ist. Also welche Haltung möchte ich einnehmen als Lehrer, als Lehrerin und zu meinen Studierenden? Und auch das finde ich ist wichtig zu klären, nicht nur über die Lehre selbst, sondern bevor man in die Lehre geht.
Danke für die Impulse. Die spielen wir doch jetzt direkt zurück zu euch aufs Panel. Ich würde vielleicht gerne mit den ersten beiden so ein bisschen einsteigen. Thema Freiheit und Verpflichtung, aber auch, wie müssen wir in den Austausch treten und welche Profile ermöglichen, oder welches Selbst, vielleicht ist es auch nicht ein Profil, sondern eher ein Selbstverständnis. Wie gehen wir mit der Öffentlichkeit um? Wie denkt ihr dazu, was lösen diese quasi Forderungen in Anführungszeichen, die jetzt so an das Panel herangetragen wurden, in euch auf? Wie blickt ihr da drauf?
Ja, ich steige vielleicht dazu ein. Die Frage ist ja auch dann immer, ne, was lehrt man an der Universität, was dann ja oft in einem krassen Gegensatz dazu steht, wie der Berufsalltag aussieht. Also ja, ich habe mich auch super früh selbstständig gemacht und aus so einer gewissen gutgläubigen Naivität vielleicht auch, dass man da alles kann, wenn man aus einer Uni kommt. Und natürlich ist so 90% von dem, was ich jetzt mache, hat damit, ja, mit dem Studium überhaupt nichts zu tun. Aber hätte ich das wissen wollen, glaube ich auch nicht. Also dass es irgendwie meistens um Kosten geht und um Termine und um Bauherren beruhigen, beschwichtigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das gewesen wäre, was ich mir gewünscht hätte, was vermittelt werden sollte. Aber ich glaube, was auch die Idee ist, dieses Studios, wie wir das unterrichten möchten, ist eben vielleicht dann auch gerade so einen gewissen Teil der Freiheit wegzunehmen und in diesen Austausch der Disziplin zu gehen und dieses integrative Zusammenarbeiten, das eben, also so war es bei mir noch in Karlsruhe, da hat man gesagt, oh, das ist wieder so Statik und Trako oder Baukonstruktion, da will man überhaupt nicht entwerfen oder sowas, oder will man keinen Entwurf machen. Das war so sehr getrennt, und dann gab es so diese elitären Entwurfslehrstühle und alles, was so noch nebenher lief. Da war klar, da musste man dann auch nicht so viel, wollte man nicht so viel Arbeit reinstecken, weil der Entwurf musste toll sein. Und das aufzubrechen und irgendwie zusammenzudenken, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für auch den Einstieg in den Beruf, weil am Ende sitzen wir alle an einem Tisch und müssen dann wirklich auch das Projekt, und gerade wir arbeiten noch viel im Bestand, von Beginn an mit allen zusammen denken. Wir müssen vom Start aus alles wissen über das Gebäude, wenn wir im Bestand entwerfen. Wir brauchen viel mehr konstruktives Wissen und auf allen Ebenen, auch zu Klimathemen. wo wir wieder zurückkommen zu der Überforderung. Aber ich glaube, das ist vielleicht das, was auch zu dieser Wunsch wäre, dass man vielleicht rauskommt aus dieser großen Utopie des perfekten Gebäudesentwurfs, des Entwerfens eines Museums oder dass man wirklich näher an diese Praxis kommt. Aber ich glaube, ohne den Anspruch zu verlieren, erstmal das Denken zu öffnen und das Entwerfen als Haltung zu sehen, aber jetzt viel integrierter und in so einem Zusammenarbeiten mit den anderen.
Das führt ja oder kann ja durchaus auch dazu führen, dass quasi andere Profilierungen dann möglich sind, weil man auch in andere Bereiche schon hineingeschaut hat. Und damit würde ich gerne nochmal an Michael geben. Ihr denkt ja eben beim SEA auch drüber nach, welche Arten von Profilen oder wie quasi, was quasi zukünftige Aufgabenstellungen, Herausforderungen, auch Kompetenzen sind. Wie blickst du auf dieses Thema? Also welche Aspekte schaut ihr euch da gerade an? Was wird dazu diskutiert innerhalb des SEAs?
Ja, also erstmal muss man auch sagen, was wir in diesem Zusammenhang sind und was wir nicht sind, oder? Also wir sind eine ODA, oder? Also ein Ort der Arbeitswelt und da natürlich wirklich auch in unterschiedlichsten Bildungsstufen involviert. Gerade jetzt auf dem Bildungsweg über die Berufsbildung, oder? Sehr stark. Dort sind wir mitverantwortlich sehr stark für die Definition der Zeichnerberufe, oder? Also über diesen Verein Plavenir, den wir mitgegründet haben. Und das betrifft ja, und das möchte ich schon auch noch sagen, oder? Ich meine, es ist immer eine interdisziplinäre Sicht, oder? Wenn wir über den SEA sprechen, oder? Also wir vertreten alle Planungsberufe, nicht nur die Architektinnen und Architekten. Und ich denke, dass ist auch ein großer Mehrwert, oder? Also weil, ich möchte da wirklich auch gerne anknüpfen an das, was Stefan Kurak gesagt hat, oder? Also es ist nicht einfach die heldenhafte Autorenschrift, oder? Und alle anderen dienen dem zu, oder? Sondern es ist wirklich hochgradige, eine interdisziplinäre Leistung. Und wenn wir jetzt unsererseits einen Preis vergeben, jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal, dann geht es da natürlich um die besten Projekte, aber es geht eben auch um die beste interdisziplinäre Leistung, oder? Und da geht es ganz bewusst nicht nur um den architektonischen Entwurf, oder, sondern um die Gesamtleistung, die dahinter steht. Und genau, bezogen auf die Berufsbilder, das war eine Frage, da machen wir uns selbstverständlich auch Gedanken. Also alle unsere Berufsgruppen, also wir haben 4 Berufsgruppen, also neben den Architekten, gibt es die Tragwerkeingenieure, es gibt die technischen Ingenieure und es gibt die Umweltingenieure. Das ist in sich nochmal ein sehr großes Feld bis zur Raumplanung. Und in all diesen Feldern startet dieses Jahr jetzt bei uns intern ein Projekt in diesen Berufsgruppen, wo man sich Gedanken macht über die Entwicklung unserer Berufsbilder, die bestehenden Berufsbilder, aber auch neue Berufsbilder, die aus diesen großen Umbrüchen, in denen wir uns befinden, als Beispiel jetzt halt wirklich Umgang mit digitalen Werkzeugen, Data Mining, was auch immer, was da für neue Berufsbilder daraus entstehen können, aber da ist die Reise noch ziemlich ins Ungewisse, oder?
Aber es ist ja trotzdem gut zu hören, dass es quasi ein Thema ist und on the map und dass daran gearbeitet wird. Ne? Weil ich glaube schon auch, dass oft in der Studierendenschaft halt so ein bisschen das Gefühl entsteht, so okay, wir sind die Generation, die sich jetzt quasi lösen muss, aber im Endeffekt stellen sich ja alle gerade die Frage. Und damit würde ich auch gerne nochmal an Thorsten spielen. Ihr denkt ja, also es machen ja viele Hochschulen und auch regelmäßig, man denkt ja auch über das Curriculum nach. Ich war vor kurzem bei euch auch zu Gast, weil ihr so einen Prozess gestartet habt und euch erstmal so erzählt habt, was machen eigentlich alle. Und das finde ich auch so einen ganz interessanten Moment immer in Hochschulen, wenn man überhaupt erstmal zusammenkommt und darüber spricht, ne, wie Vera auch das vorher gesagt hat, was sind eigentlich die Kompetenzen, die wir vermitteln wollen, worum geht es eigentlich oder was ist auch der Kern, der für uns wichtig ist. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben, was euch da gerade als Hochschule auch bewegt oder was sich vielleicht auch im Perspektive Architekturrat, was sich da vielleicht auch gerade tut.
Also ich meine, die Frage bezieht sich vielleicht auch so ein bisschen darauf, was ist überhaupt die Motivation, über dieses Curriculum nachzudenken oder warum machen wir das? Also eben in welchem Kontext findet das statt? Das hat bei uns einerseits damit zu tun, dass die Hochschule und das Institut recht stark angewachsen ist über die letzten Jahre. Also dass neben den traditionellen, in Anführungszeichen, Ausbildungsprogrammen Bachelor-Architektur und Master-Architektur, die bei uns eben auch nicht in erster Linie als konsekutive Programme gedacht werden, sondern eben schon auch als unabhängige Ausbildungsprogramme, dann eben auch noch neue Studiengänge dazugekommen sind, wie beispielsweise dieser interdisziplinäre Studiengang Bachelor Digital Construction, der also eben stärker auf die digitalen Kompetenzen abhebt und wie gesagt dann Spezialisierungsrichtungen in der Architektur, aber eben auch in der Gebäudetechnik und im Bereich Tragwerk beinhaltet, aber dann eben auch am ganz anderen Ende des Spektrums oder so in Richtung sozusagen der Sozialwissenschaften, vielleicht auch eben der Geografie-Planungsdisziplin, dann so ein Studiengang wie der Master in kollaborativer Raumentwicklung, oder? Also eine riesen Bandbreite, die da plötzlich da ist und die Frage danach, wie können wir da eben auch Synergien gestalten, wie können wir die Übergänge zwischen diesen einzelnen Programmen besser gestalten, wie können wir natürlich eben, du hast den Faktor lebenslanges Lernen angesprochen, also wie können wir es eben auch ermöglichen, dass die Studierenden, die bei uns den Bachelor gemacht haben, dann vielleicht in ein anderes von diesen Masterprogrammen gehen, später Weiterbildungen bei uns auch absolvieren und so weiter, oder? Und wie können wir da diese verschiedenen ganz unterschiedlichen Programme oder mit sehr, sehr spezifischen Kompetenzen auch näher zusammenrücken oder eben so ein vernetztes Denken aufbauen. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich tatsächlich auch, dass sich die Studierendenschaft sehr stark gewandelt hat, oder? Also du hast eben auch das Spezifikum der Fachhochschulen angesprochen, den zweiten Bildungsweg. Traditionell war es so, dass ein Großteil unserer Studierenden eben über diesen zweiten Bildungsweg mit einer Berufsmatura in die Hochschule gekommen ist oder eben mit einer fachspezifischen Ausbildung, meist Hochbauzeichner, Lehre, seltener ein Handwerksberuf. Und auch das wandelt sich, also der Anteil sozusagen der GymnasiastInnen, die mit einem traditionellen Matura-Abschluss jetzt eben auch in die Fachhochschulen kommen, der erhöht sich stetig und das verändert natürlich auch, was die Bildungsprogramme sind sehr stark sozusagen darauf ausgelegt, dass die Leute über bestimmte Eingangskompetenzen verfügen und man dann eben auch in das Studium starten kann, dass man bestimmte Werkzeuge beispielsweise, bestimmtes Werkzeugwissen nicht vermitteln muss. Und auch da gilt es jetzt natürlich eben für diese Diversität, oder? Und die sehr, sehr heterogenen Ausgangsbedingungen, mit denen die Studierenden starten, Bedingungen zu schaffen, die dann eben dieser sehr, sehr diversen Gruppe Studierenden dann eben auch so einen Weg durch das Studium ermöglichen. Also das sind so die Hintergründe, weshalb wir uns eben mit diesen curricularen Fragen jetzt auch wieder beschäftigen aktuell. Ja.
Also du hast es ja gerade ganz schön beschrieben, dass eigentlich ja die Curriculumsrevisionen auch ein Ausdruck davon sind, dass hohe und komplexe und immer vielfältiger werdende Anforderungen an die Institutionen gestellt werden. Und wie seht ihr das? Also gerade mit so einem Blick, den wir gerade in Deutschland haben, dass wir spüren, dass die Gesellschaft vielleicht nicht mehr ganz in der Lage sind, die Institutionen auch zu unterhalten. Also in Deutschland haben wir ja die Situation, dass gerade, also in den alten Bundesländern, viele Gebäude gesperrt werden und es auch keine Aussicht gibt, dass sie wieder saniert werden können. Und wir haben das Thema AI, wo ja prognostiziert wird, dass eigentlich die tollen Hochschulabschlüsse, auf die wir in Deutschland ja so stolz sind und die wir alle gerne haben und die ja auch bei uns die Kammern einfordern, ihren Stellenwert verlieren wird. Wie seht ihr das? Also wie muss sich die Institution häuten oder eben nicht häuten, um für diese Entwicklung gewappnet zu sein oder sich dazu zu verhalten? Also an die Anforderungen. Christine?
Ja, ich denke, ich kenne das, kann da ein Lied von singen, von diesen Begebenheiten, die wir da auch in der TU Berlin, ich meine, wir haben es vielleicht mitbekommen, es ist gerade großes Gebäude, das Hauptgebäude gesperrt worden und man kann eigentlich so dem Verfall zusehen. Und das ist natürlich auch was, was sich so ein bisschen überträgt auf die Studierenden. In Cottbus war es eigentlich ähnlich und ich hatte das immer so ein bisschen beobachtet und mich auch gefragt, ob das auch so ein Habitus dann mit sich bringt, dass man auch so dieses, wie man sich um die Institutionen kümmert, um die Gebäude, da fängt es ja schon an, und auch um das Personal, sich dann ziemlich schnell überträgt auf die Studierenden. Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir diese Mittel zur Verfügung stellen, dass wir schauen, dass es immer noch gut ausgebildete Leute gibt, die motiviert sind, diese Lehre zu den Studierenden zu bringen, dass da auch in den Mittelbau auch die entsprechenden Mittel fließen und auch die Studios intakt gehalten werden, weil am Ende spüren die das natürlich und man merkt dann am Ende auch, in welchem Umfeld muss ich studieren und wie wird sich selbst da gesorgt und wie soll ich mich dann um die Umwelt kümmern, in der ich da ausgebildet wurde. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der oft vernachlässigt wird. Und ich glaube, da müssen auch irgendwie Gelder entsprechend umverteilt werden, dass man auch gerade in diesen Bereichen, wo Zukunft geschaffen werden soll und junge Leute ausgebildet werden, das verbessert und Möglichkeiten da wirklich für alle schafft. Und eben auch, wir hatten den Punkt auch gerade, dass da Leute eben auch in den Arbeitsräumen angewiesen sind, da zu arbeiten, die es vielleicht nicht zu Hause können und da keine Ressourcen haben, das ermöglicht bekommen und eben auch da eine bestmögliche Grundlage geschaffen wird.
Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Situation in Deutschland da krass ist. In der Schweiz ist das anders, aber schon auch ein gewisser Druck da. Also ich glaube, man kann schon auch sagen, dass es gab ja auch Mittelkürzungen letztes Jahr an der ETH und glaube auch an der EPFL, soweit ich das mitverfolgt habe. Wie ist denn da euer Blick drauf? Auch so, was ist so der kulturelle Bewegungsraum, in dem wir gerade sprechen? Ne? Also auch wenn wir sagen, so, wir müssen mehr auf die Öffentlichkeit zugehen, In welchen Raum tun wir das gerade und was ist da das Standing? Also kann die Hochschule als so ein Modell, wie wir das sehen, an den großen Hochschulen noch das leisten, was wir erwarten? Oder braucht es dann eher so Modelle, wie Andrea das vorher gesagt hat, die dann halt so eine ganz klare kleine Betreuung, super kleine Gruppen von Idee bis zum Entwurf, das ist ja eigentlich eine öffentliche Schule, so wenn man so will, gar nicht mehr so leisten kann. Also wie blickt ihr auf diesen Reibungspunkt? Also gerne Andrea oder Thorsten, wer von euch mag.
Wahrscheinlich müssen wir die Anliegen trennen, weil wir unter einem Hut nicht alles leisten können. Und warum sollen wir eigentlich nicht beides tun? Ich habe gemerkt, ich bin sowohl als auch lieber unterwegs, als ständig entweder oder zu entscheiden, weil wir entweder eine Ausbildung brauchen für, ich sag mal, das große Feld der interessierten Studierenden, die wissen, dass sie vielleicht gar nicht in die Praxis möchten, nicht als Architektin oder Architekten, aber durchaus mit einer großen Kenntnis über das Fach, über die Disziplin, weil sie andere Pläne haben. Und das wäre ja eine Orientierung, was auch vielleicht bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit geht. Und dann möchte ich aber den anderen, die sozusagen wirklich mit dem Bohrer bis auf die Wurzel kommen wollen, beim Probieren den Weg nicht versperren. Also warum sollen wir das eine wollen, das andere nicht mehr? Wir brauchen aber Gefäße dafür.
Impliziert das eine Spaltung der Rolle?
Also wir hatten in der Schweiz eine sehr gute Erfahrung gemacht mit dem dualen Bildungsweg. Es gibt den Weg, den du gemacht hast, vom Hochbauzeichner. Du wolltest mehr, hast ein Diplomstudium gemacht, hast nachher studiert und konntest weitermachen, oder? Du hattest anders eingefädelt. Warum sollst du verhindert sein, mehr zu wollen? Wenn jemand bei uns den akademischen Weg einschlägt, geht ins Gymnasium, hat eine Matura, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, außer das, was er machen muss für die Matura, und kommt dann in die Hochschule. Wir haben schon von daher ganz unterschiedliche Typen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das noch auf der Stufe Hochschule weiter differenzieren kann und sagen kann, dann könnten wir die Kräfte auch dort mit den richtigen Mitteln und Dosierungen einsetzen, anstatt alles sozusagen zu versuchen, in diesem, wie ich immer heraushöre, komplizierten Mechanismus einer Schule, die jetzt alles können muss, oder? Es klingt so nach Alleskönner-Schule. Ich glaube nicht daran, dass das klug wäre, aus didaktischen Gründen. Das ist so das eine. Oder?
Aber das wäre dann ein Meisterklassenprinzip?
Was immer, das können wir dann diskutieren. Ist es Meisterklasse oder ist es eine, ich nenne den hässlichen Namen, weil es euch dann so reizt, Eliteschule oder was immer. Und Wie kommst du als Architekt in die Öffentlichkeit, in die Debatte über die Architektur? Ganz sicher nicht, indem man zuerst Politiker werden muss, weil dann bleibt man Politiker irgendwann, oder? Man muss sich dann entscheiden. Also ich kenne niemanden, der den Spagat so gut kann, dass er da in drei Disziplinen souverän in jedem Fall handelt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das, was wir eigentlich wirklich könnten, nämlich extrem gute Fallbeispiele fördern. Der SIA als Patronatgeber für die Unterstützung exemplarischer Beispiele von Anwendung im Bau. Vorausgesetzt eine gute, kluge Planung, interdisziplinär selbstverständlich, wäre da, dann hat so ein Objekt wesentlich stärkere Wirkung, als wenn wir im allgemeinen, abstrakten versuchen, mit einer Öffentlichkeit, die wir gar nicht kennen, irgendwie zu reden. Denn das ist einfach eine Anforderung oder ein Wunsch, den wir so nicht leisten können.
Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Wort Elite zurück als Triggerwort. Also wenn wir von einer Elite sprechen, ich meine, diese Diskurse, die gibt es ja auch in der Massenuniversität. Ich meine, insgeheim wird natürlich hinten in den Rücken, na, das sind die guten Gruppen, na, mit denen können wir nichts anfangen. Also es gibt es. Aber wenn wir von vornherein sagen, wir wollen Distinktion zwischen Elite und Allgemeinheit, wie finden wir das heraus? Also wie ist der Töpfchen und Kröpfchen Prozess, das würde mich, also wie würde man das von Anfang an entscheiden?
Eben nicht so, dass du jetzt die Bösen ins Kröpfchen und die anderen ins Töpfchen tust und
ich sagst, provoziere jetzt zurück.
Die Guten und die Bösen oder die Guten und die Mittelmäßigen und so weiter. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das einfach die große Zahl und sofern wir keine Gegenargumente haben, die Gaußsche Verteilkurve immer noch irgendwie so eine Art Streuung darstellt, dann sehe ich einfach, dass ein großes Interesse an einem anderen Ort stattfindet, als für die wenigen, die Nerds sowieso sind. Gute Studenten, die muss man gar nicht ausbilden. Die haben irgendwo von sich aus eine extreme Dynamik, eine extreme Herangehensweise. Da muss man nur schauen, dass sie nicht behindert werden. Das ist eine Erfahrung, die sich immer zeigt, du kannst, das ist, ich weiß nicht, soll man das Veranlagung nennen, soll man das irgendwie Talent nennen, das sind alles böse Worte, ich weiß, aber darüber muss man reden, denn ich glaube nicht daran, dass die Schule ich glaube zum Beispiel nicht, dass es Sinn machen würde, eine Eintrittsprüfung in die Architekturfakultät zu machen. Was soll ich da prüfen?
Also ich habe das ja, komme ein bisschen von der anderen Seite, ich habe das empirisch untersucht, die unterschiedlichen Rollen von Architektinnen und ich würde gar nicht mehr in Rollenbildern denken, sondern es gibt Myriaden an Möglichkeiten als Architekt Wirkung zu entfalten und da spielt es nicht so eine Rolle, ob ich jetzt da 10 Elite Architektinnen ausbilde oder nach der gaußschen Kurve ist ja immer die Masse, die man ausbildet. Wichtig ist, denke ich, dass wir diejenigen, die zumindest noch aus der Architektur kommen, wissen, was Architektur für die Gesellschaft leisten kann. Da gibt die Geschichte ganz viele Hinweise. In der Krise war es immer Architektur und Städtebau, die Feuerpesten, Cholera-Probleme gelöst hat, also Klimaanpassung. All die Themen, die jetzt kommen, wird auch baulich gelöst werden, Meereswasser ansteigen und so weiter. Das ist immer eine Grund, also natürlich immer mit anderen Disziplinen, ist klar, aber von der Architektur aus ist ganz klar, dass Imagination und Problemstellung verstehen ist eine Grundintention, die wir haben. Wir wissen als Architektin, dass es einen Mehrwert gibt für die Gesellschaft und dann mit diesem Wissen, wenn dieses Wissen, nur dieses Wissen in der Ausbildung hängen bleibt, bei allen Absolventinnen, dann spielt das keine Rolle, ob sie dann Eliteentwerfer sind oder in der Bank arbeiten oder bei der Immobilienentwicklung oder als Politiker. Es ist wichtig, dass sie das wissen und dass sie das eben auch ein bringen in diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Also nicht eine abstrakte, wie du es sagst, Andrea, Verbindung suchen von irgendwie, wie erreiche ich Öffentlichkeit, sondern es ist eigentlich, das ist der Appell an euch, von jedem unser Auftrag, in jedem Moment diese Mehrwerte aufzuzweigen, und zwar so, dass es das Gegenüber versteht. Und das erachte ich, da müssen wir uns auch nicht allzu nervös werden lassen von all diesem Zeitgeistgedöns, AI. Das ist ein Marketing-Gag, die brauchen Gelder, darum erzählen sie, dass alle ersetzt werden. Das gibt dann für die Politiker Anreiz, da Geld zu investieren, und man wird sehr bald merken, dass das nicht funktioniert. Und dann ist gut, wenn wir noch unsere Stange hochhalten haben. Oder? Es gibt Durchstrecken in unserer Geschichte. Es ist ganz wichtig, dass wir in 1:1 diese und ich spreche dann eben vom politischen Architekten, das heißt nicht, dass er Politiker wird, sondern dass er sich für die Architektur als Parteiprogramm einsetzt im Alltag aus Überzeugung, dass es tatsächlich Mehrwert hat und so die Allianzen zur Gesellschaft herstellen kann. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Rolle man das macht, oder? Und da denke ich schon, diese Ausbildung muss zuerst mal den Wert der Architektur für die Gesellschaft vermitteln und dann noch Handwerkliches, und die das super können, die machen das, und die diese Inhalte mitnehmen, die tragen das nach außen.
Kanntest du Dolf Schnäbli? Siehst du, du hast jetzt wörtlich wiederholt, was er schon eigentlich genau so gesagt hat. Ne?
Thorsten hüpft noch kurz rein, und dann haben wir noch eine Stimme aus dem Publikum.
Ja. Also ich wollte vielleicht da auch nochmal den Faden aufnehmen bei diesem Stichwort der Elitenbildung, oder, und also eben in Deutschland redet man ja dann auch immer von diesen Leuchttürmen und so weiter, oder diesen Universitäten, in die dann irgendwie Gelder oder die großzügig mit Geldern ausgestattet werden als diese vermeintlichen Massenuniversitäten und so weiter. Und ich finde einfach diese Debatte ein bisschen schwierig, eben in vielerlei Hinsicht, oder? Also das Leistungsprinzip irgendwie so stark in den Vordergrund zu stellen, finde ich schwierig, speziell dann eben noch an die Architektur gekoppelt, so quasi das, weiß nicht, Kantsche Diktum, was will der Backstein, irgendwie so, was will die Architektur, als sei das irgendwie so ein Monolith, und das sei das irgendwie ja, quasi schon irgendwo fest definiert, was da genau dann zu wollen ist. Und das andere ist aber eben für mich wirklich auch die Frage, also eben als Gesellschaft, oder, kann es sozusagen ein gesellschaftliches Ziel sein, dann eben Eliten zu fördern, oder sollte nicht wirklich, also eben, wenn wir als Gesellschaft in den Wert Bildung investieren, oder soll es dann nicht quasi auch unsere Aufgabe sein, Bildung an sich, den Zugang zu Bildung, Qualifikationen zu ermöglichen, oder, und eben auch Menschen oder Personen eben diesen Zugang zur Bildung zu ermöglichen, die jetzt vielleicht nicht schon auf diesem Pfad, auf diesem naturgegebenen Pfad irgendwie geeicht sind. Ja? Also eben vielleicht da auch einfach nochmal so ein bisschen die Stange hochzuhalten, sozusagen für den Wert eben öffentlicher Bildung gegenüber diesem Leistungsprinzip.
Ja, was ich mich bei dieser ganzen Elitenthematik frage, ist, was machen wir denn mit den Leuten, die keine Elite sind und trotzdem ArchitektInnen werden? Und also, ja klar, die Leute, die fantastisch sind, müssen nicht studieren, aber was bieten wir den Leuten an, die es dann halt müssen? Und also machen wir dann so eine Distinktion von, die einen sind als gesellschaftlich praktizierende ArchitektInnen und der Rest ist Baubranche, oder, also ich höre immer, dass unsere Praxis sich irgendwie gesellschaftlich situieren muss und ja, immer irgendwie an ganz wichtigen Stellschrauben ist. Und wenn man dann in die Praxis schaut, scheint es ja nicht so zu sein, als hätten wir das tatsächlich im Studium veranlagt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen fraglich, dass wir dann immer über diese großen Themen von Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung reden, wenn es doch jetzt eigentlich konkret um Architekturlehre gehen soll und wie wir denn genau das erreichen, dass unsere gebaute Umwelt eine für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft und für das Überleben der Menschheit in irgendeiner Form zuträglich sein soll.
Christina hat sofort gezuckt neben mir.
Ich würde noch gerne anknüpfen, weil genau jetzt vor der ETH war ich ja, haben wir Städtebau und Entwerfen unterrichtet und da auch Architektinnen und Stadtplaner zusammen. Jetzt wird es noch unsexier als das große Mittelmaß. Und ich sag mal, da war wirklich, das waren sehr, sehr ausgewählte wenige Personen, die dann ja, Städtebau irgendwie Wettbewerbe gemacht haben und in entwerferische Tätigkeiten gegangen sind. Viele sind dann einfach zur Stadt oder ja, haben dann eben in der Politik oder in der Verwaltung gearbeitet. Jetzt kann man sagen, das ist ja furchtbar, jetzt muss man sich mit denen auch noch befassen und die Arbeit reinstecken. Aber ist das nicht eigentlich noch das Beste, dass man diesen Personen, denen wir dann teilweise als Architekten oder ich in meinem Büro begegne, auf der anderen Seite und dann quasi meine Baubewilligung von ihnen ersuchen muss, die ich vorher ausgebildet habe. Und plötzlich merkt man, dass es ja eine viel größere, viel schneller, eine viel größere Verantwortungsposition und auch ein viel größerer Hebel, als jetzt vielleicht die eine Person, die schöne Dachgeschossausbauten macht, ja vielleicht relativ schnell, weil die Stellen gerade so ja, da auch ja, wenig besetzt sind, Karriere macht und über viel größere Areale und Architekturentwicklung entscheiden kann an so einer Position, wenn ich die gut ausbilde und dann eben nicht sage, es müssen alle Entwerfer sein, sondern ich versuche eigentlich ja wieder so dieses gesellschaftliche Denken über gute, was ist gute Architektur, was ist eine gute gebaute Umwelt, was ist Baukultur zu vermitteln, was dann eben auch ganz andere Kreise ziehen kann als jetzt aus einem klassischen Planungsbüro. Die Frage würde ich schon auch noch stellen.
Bevor jetzt noch jemand was sagt, wir biegen in die Schlussrunde ein. Ich mache nur die Vorwarnung, weil wir machen gleich noch eine Schlussrunde. Katharina.
Ich würde sagen, dass es trotzdem gut ist, dass wir mal das Wort Elite in den Mund genommen haben, weil auch wenn, das ist vielleicht wieder ein deutscher Blick, wir aktiv an den Hochschulen oder den großen Unis keine Elitenbildung betreiben, gibt es ja eine Elitenbildung beim Selbstständigmachen in Deutschland auf jeden Fall. Und da ist es gesetzt und es ist eigentlich auch egal, ob du vorher ein super Entwerfer warst, wenn du die aufnehmende Umgebung hast, der Referenzen und oder familiärer, dann kannst du loslegen und wenn du das eben nicht hast, dann, und so ist das bei vielen Leuten, die haben jetzt 5 bis 6 Jahre im Büro gearbeitet, mit denen ich studiert habe, die sind jetzt alle auf dem Amt, weil es für sie auch nicht mehr weiterging. Und es gibt eben einfach dieses Elitenthema und man kann da auch mal drüber reden, finde ich.
Ihr habt vorher noch mal so gezuckt, wollt ihr noch reagieren, weil sonst gehen wir in die Schlussrunde. Ja, sehr schön. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr mit uns diskutiert habt, einmal hier am Panel und aber auch im Publikum. Inzwischen sind wir noch mehr geworden. Wir nähern uns der Party. Ich spüre es im Raum. Ganz herzlichen Dank an alle, die das mitorganisiert haben. Wir haben das am Anfang schon gesagt, aber nochmal ganz ein herzliches Danke an Laura, an die Technik da hinten, dass das heute alles so großartig geklappt hat und auch nochmal an das Team von Johanna, die für Speis und Trank heute gesorgt haben und Hapelt, die uns finanziell unterstützt haben. Das habe ich das auch nochmal gesagt, sehr gut. Ich habe mich Oder eine Reflexion, die ich gerade hatte, ist so der Aspekt, müssen wir vielleicht wieder aktiver streiten? Also ich habe schon manchmal das Gefühl, na Katharina hat das jetzt auch gerade gesagt, gewisse Themen stehen so im Raum, die Elefanten stehen im Raum, aber sie werden kaum ausgesprochen. Kann man nicht wieder mutiger über diese Begriffe streiten, wenn sich gerade Dinge verschieben, müssen wir das vielleicht auch wieder lernen, raus aus so einer vorsichtigen, sehr wohlmeinenden Zurückhaltung hinein in konstruktives Miteinander drüber debattieren. Ich persönlich in meinem Studium habe immer sehr viel gelernt, auch aus sehr extremen oder ja sehr unterschiedlichen Positionen auch. Na, man muss auch mal irgendwie einen Unterschied sehen und eine Reibung spüren, um überhaupt entscheiden zu können, wo will man selbst stehen. Und wir haben heute auch sehr viel über Verantwortung und Positionierung und wer will ich vielleicht auch sein. Das ist auch eine große Frage im Studium, die man eigentlich für sich selbst beantworten muss. Also wie können wir überhaupt aufzeigen, was für Optionen das es gibt. Also das ist vielleicht so eine kleine Reflexion, die ich noch mit reingeben möchte. Und Katharina sagt noch was und dann gibt es die Schlussfrage von mir an alle.
Ja, ich wollte sagen, dass das wäre meine Reflexion, was uns vielleicht auch hier so ein bisschen vereint. Es gibt keinen Ausweg vor persönlicher Verantwortung. Das ist das, was ich schon als Lehrende schon wahrnehme, dass es eben das Bedürfnis gibt, wenn es möglich wäre, ein bisschen Verantwortung abzugeben. Und das kann man, glaube ich, in der Lehre nicht zulassen. Die Verantwortung liegt, das müssen wir auch lernen. Man muss die Verantwortung annehmen.
Und damit möchte ich in die Schlussrunde gehen und Anna, dir gebe ich gleich auch noch das Mikrofon nur als Vorwarnung, dass du nachdenken kannst. Die Schlussfrage ist, was hast du heute gelernt? Wir starten mit Andrea.
Dass wir da ewig weiter diskutieren könnten, aber es lohnt sich, eben auf einen Punkt zu kommen und zu sagen, wir werden uns nicht finden, aber das ist genau gut, denn damit haben wir viele gute Ideen, die wir weiter verfolgen können.
Danke dir. Thorsten, was hast du heute gelernt?
Ich glaube vor allem so diese Voten, die aus dem Publikum kamen, oder dieses Thema der Pflichten, vielleicht irgendwie statt Freiheiten stärker über Pflichten zu lernen, das fand ich jetzt wirklich noch einen sehr, sehr wichtigen Input. Und eben, ich glaube ja, generell vielleicht eben mit einem größeren Pragmatismus sich auch diesen Fragen zu nähern, oder? Also eben diese, einerseits klar, festhalten an Idealen ist sicher gut, oder? Aber eben, ich glaube, Pragmatismus, gesunder Pragmatismus ist immer irgendwie, damit ist man gut beraten.
Ja. Danke dir. Michael, dieselbe Frage an dich. Was nimmst du heute mit, was hast du gelernt?
Ja, ich würde auch meinen, dass wir noch sehr viel länger sprechen müssten, oder? Nachdem wir hier jetzt gerade etwas an der Oberfläche gekratzt haben.
Ihr dachtet schon, wir schaffen es nicht bis 21 Uhr, ich habe es euch gesagt.
Naja, ich würde schon fast sagen, wir können bis 23 Uhr verlängern. Nein, also ich kann sagen, ich hätte gerne noch etwas über die Wertschätzung unserer Berufsbilder gesprochen, oder? Und über die Sichtbarkeit unserer Berufsbilder außerhalb unserer professionellen Blase, weil ich denke, damit ist sehr viel verbunden, was auch die Bedingungen, in denen man dann arbeitet, verbunden ist, oder? Also ich meine, es ist einfach eine Tatsache, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, dass viele wirklich talentierte Berufsleute abwandern zur Verwaltung, zu institutionellen Auftraggeberschaften und so weiter. Ich meine, auch dort braucht es gute, kluge Leute, die Verantwortung übernehmen können. Aber das deutet einfach darauf hin, dass wir Schwierigkeiten haben, die wirklich guten Leute auch im Beruf zu halten, langfristig.
Das ist ja ein guter Arbeitsauftrag für den Rest des Abends für alle, noch mal so ein bisschen über Wertschätzung zu sprechen. Christina, was nimmst du mit, was hast du heute gelernt?
Ja, ich habe gelernt, ich glaube, die Zeiten sind super spannend und ich finde, das ist eine riesen Chance für uns alle und auch Verantwortung zu übernehmen in den verschiedenen Bereichen und da reinzugehen. Und generell habe ich gelernt, eben ja auch in diesem ersten Jahr jetzt mit diesen Studierenden in dem Kurs, dass ich glaube, man auch den Studierenden viel mehr zutrauen kann und auch von denen viel zu lernen. Und ich glaube, das geht manchmal dann auch schnell unter in dieser Rolle, auch in der man sagt, man ist jetzt Lehrender und es gibt diese Studierende, dass man sich selbst auch mal zurücknehmen kann und wieder was lernen kann und dass die auch sehr viel für sich einstehen können und dass dieses Zuhören super wertvoll ist. Ja.
Und damit gebe ich das Mikro noch an Anna. Was hast du heute gelernt?
Ja, alles in allem fand ich den Abend sehr bereichernd und ich muss sagen, wenn ich jetzt rückblickend auf die Zeit auch im Studium betrachte, ich glaube, es ist mega hilfreich, wenn man das Studium auch nutzt, um aus diesen verschiedenen Perspektiven, die wir heute Abend gesehen haben, einfach seinen Entwurf betrachtet und auch immer ein Stück weit auf die Intuition hört, welche Richtung man selber auch für richtig hält. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit verfolgt, dann ist man auf einem guten Weg.
Danke euch alle für so lange Zuhören und so still sein. Damit gehen wir in den Schlussjingle und einen großen Applaus. Danke euch.
Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Schnitt Isabel Wob. Coverfoto Oliver Peter Wolf und Coverdesign Patrick Martin.